So, ich möchte Sie recht herzlich zu unserer letzten Stadtratssitzung begrüßen und möchte nachträglich den Geburtstagskindern zum Geburtstag gratulieren. Das sind Steffen Ammer, Dr. Axel Pich, Katrin Brandt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Mit 23 Anwesenden sind wir beschlussfähig. Zwei Stadträte kommen etwas später und drei Stadträte haben sich entschuldigt. Also Tagesordnungspunkt 1, Beschlussfähigkeit mit 23 Mitgliedern gegeben. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 2, Entscheidung über die Änderungsanträge zur Tagesordnung. Mir sind keine bekannt. Dann möchte ich über die Tagesordnung abstimmen. Wer mit der Tagesordnung einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Drittens, Informationen der Vorsitzenden des Stadtrates. Ich habe nur eine kleine Information. Sie wissen, die Lage spitzt sich zu und ist sehr ernst zu nehmen und verpflichtet uns auch, den Schutz der Bürger zu gewährleisten. In dieser Verantwortung haben wir unsere diesjährige Weihnachtsfeier abgesagt, die ja im Prinzip immer auch die Wertschätzung ihrer Arbeit sein soll. Aber ich möchte mich natürlich hier auch für Ihr Verständnis dafür bedanken. Tagesordnungspunkt 4, Informationen des Oberbürgermeisters. Herr Michelmann, bitte.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, wie auch im vergangenen Jahr mussten wir leider die Entscheidung treffen, den Neujahrsempfang mit der Preisvergabe und den Tag der offenen Tür 2022 aufgrund der hohen Infektionszahlen abzusagen. Die Preisvergabe wird im ersten Halbjahr bzw. im Sommer 2022 in einem würdigen Rahmen nachgeholt. Einen konkreten Termin gibt es im Moment noch nicht, aber wir werden dann rechtzeitig darüber informieren. Außerdem möchte ich darüber informieren, dass wir nach der neuesten Regelung des Landes Sachsen-Anhalt die Möglichkeit haben, und darüber haben wir mit der Stadtratsvorsitzenden und mit einem Teil der Fraktionsvorsitzenden auch schon gesprochen, sodass ich davon ausgehe, dass wir wie im vergangenen Jahr auch mit Beginn des Jahres 2022 wieder in die sogenannten Hybrid-Sitzungen als Ausschusssitzung durchführen werden. Dann möchte ich darüber informieren, Sie wissen ja vielleicht, dass wir im Gegensatz zu so manchem anderen relativ frühzeitig mit dem Impfen wieder beginnen konnten, weil wir unsere Impfstation in der alten Tischlerei an der Heinrichstraße eingerichtet haben. Der Andrang ist allerdings so groß, dass wir mit Zustimmung des Landkreises am 20. Dezember die Impfstation wieder von der Tischlerei ins Ballhaus verlegen. Das heißt, den letzten Termin in der Tischlerei wird es am 18. Dezember gehen und am 20. Dezember geht es dann im Ballhaus weiter, weil wir da natürlich da eine ganz andere Frequenz schaffen, als das in der Tischlerei möglich ist. Dann möchte ich darüber informieren, dass wir auch aus dem Grund der extrem steigenden Infektionszahlen uns entschieden haben, das Rathaus vom 27. bis zum 30. Dezember zu schließen. Und als letztes vielleicht mal noch eine positive Mitteilung. Am morgigen Tag um 12.30 Uhr wird der Schneidewind die Straße auf dem Graben für den Verkehr wieder eröffnen. Dann zu der Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse. In der Stadtratssitzung am 13. Oktober 2021 wurde der Abschluss eines Leasingvertrages für den kommunalen Geräteträger mit Aufbaukehrmaschine bei der Salzlandsparkasse für eine Dauer von 60 Monaten beschlossen. Ebenso wurde die Besser Essen GmbH in Gemeinschaft mit Saxonia Catering GmbH und Co. KG mit dem Zuschlag für die Essenversorgung der am Bildungszentrum Bestraum Park ansässigen Schulen beauftragt. Im Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss wurde am 20. Oktober 2021 beschlossen, dass die Firma Strabag AG Bereich Magdeburg mit den Tiefbauarbeiten Los 1 und 2 zum grundhaften Ausbau Alte Bahnhofstraße im Ortsteil Mehringen in Aschersleben beauftragt wird. Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung hat am 21. Oktober 2021 die obligatorische Kontrolle der zum 31. Dezember 2021 vom Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zu fertigenden Jahresabschlussunterlagen einschließlich der Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, wie der Entwicklung von Liquidität und Rentabilität von der WRT Revision und Treuhand GmbH vornehmen zu lassen, beschlossen. Weiterhin wurde der Vergabebeschluss gefasst, dass der Auftrag für die Verlegung des Schmutz- und Regenwasserkanals in der alten Bahnhofstraße im Ortsteil Mehringen an die Firma Strabag AG aus Magdeburg in Höhe von 295.843,47 € brutto erteilt wird. Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes bei Wirtschaftshof hat am 4.11.2021 die obligatorische Kontrolle der zum 31. Dezember 2021 vom Eigenbetrieb bei Wirtschaftshof zu erarbeitenden Jahresabschlussunterlagen einschließlich der Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, Wiederentwicklung von Liquidität und Rentabilität durch DLP, Dernil, Lamprecht und Partner, MBH vornehmen zu lassen, beschlossen. Der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss hat am 17.11.2021 der Firma Hochtiefbrückenbau Bernburg GmbH mit den Leistungen für den Ersatzneubau der Wipper- und Flutgrabenbrücke Gipshütte im Ortsteil Rohndorf beauftragt. Soweit zu den Beschlüssen in den nicht öffentlichen Teilen der Stadtratssitzung bzw. der Ausschüsse.
Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Ernennung stellvertretender Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Westdorf. Es stellt Frau Rübig vor.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, gemäß § 15 Absatz 3 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sind die Ortswehrleiter und ihre Stellvertreter von den Mitgliedern im Einsatzdienst des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches vorzuschlagen und durch den Träger der Feuerwehr für die Dauer von 6 Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis zu berufen. Die Ernennung des Kameraden Justin Maywald unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter wird erforderlich, damit der Berufung des bisherigen stellvertretenden Ortswehrleiters Kamerad Markus Brune zum Ortswehrleiter am 19.06.2019 das Ehrenamt nicht besetzt ist. Nach erfolgter Wahl wurde der Kamerad Justin Maywald in seiner Funktion als stellvertretender Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Westdorf durch die Kameraden der Einsatzabteilung bestätigt. Er verfügt über die Voraussetzungen zur Wahrnehmung dieses Ehrenamtes. Und vor Ernennung ist der Kreisbrandmeister anzuhören. Seitens dieses Kreisbrandmeisters wurde der Ernennung des Kameraden Justin Maywald aus fachlicher Sicht bereits zugestimmt. Deshalb bitte ich auch Sie, dieser Ernennung zuzustimmen.
Danke, Frau Rippig. Gibt es Fragen dazu? Wenn das nicht der Fall ist, kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt in seiner heutigen Sitzung die Ernennung des Kameraden Justin Maywald unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Westdorf mit Wirkung ab 01.01.2022 für die Dauer von 6 Jahren. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Dann ist es einstimmig.
Vielen Dank. Herr Maywald, darf ich Sie dann bitte nach vorne bitten?
Bitte Sie jetzt mir den Diensteid nachzusprechen. Ich schwöre, meine Kraft dem Volk und dem Land Sachsen-Anhalt zu widmen.
Ich schwöre, meine Kraft dem Volk und dem Land Sachsen-Anhalt zu widmen.
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt zu wahren und zu verteidigen.
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt zu wahren und zu verteidigen.
Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben.
Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben.
Und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.
Und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.
So wahr mir Gott helfe.
So wahr mir Gott helfe.
Danke schön.
Vielen Dank.
Hauptsache, halt, unterschreiben Sie noch. Ganz herzlichen Dank. Ich darf Sie immer zurückkehren, wenn Sie einsetzen.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2022 bis 2030. Herr Schneidewind, bitte.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. In den Ausschüssen haben wir ja sowohl das Haushaltskonsolidierungskonzept als auch die Haushaltssatzung umfassend besprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Konzept. Wie Sie wissen, haben wir ja einen in Erträge und Aufwendungen ausgeglichenen Haushaltsplan. Aber weil wir den Liquiditätsrahmen oder sagen wir mal die genehmigungsfreie Grenze des Liquiditätsrahmens überschreiten, brauchen wir eine Konsolidierung, ein Konzept, das aufzeigt, wie wir hier in der mittelfristigen Finanzplanung sozusagen wieder unterhalb dieser Grenze kommen. Wir sind ja seit vielen Jahren in dem Sinne in der Konsolidierung und das Konzept an sich dokumentiert, welche Anstrengungen die Stadt in der Vergangenheit unternommen hat, um die Erträge zu generieren, die wir eben zur Aufgabenerfüllung brauchen, beziehungsweise welche Maßnahmen wir ergriffen haben, um Aufwendungen zu sparen. Und das Konzept an sich wurde stetig fortgeschrieben. Also es ist im Prinzip ein Katalog auch all der Leistungen, die in der Vergangenheit oder Anstrengungen, die unternommen wurden. Wir haben Hebesätze oberhalb des Landesdurchschnittes. Wir haben an Teilentschuldungsprogrammen teilgenommen, die uns seit 2012 einen höheren Kapitaldienst abverlangen. Ab 2022 sind hier Erleichterungen aufgrund dieser 10-jährigen Tilgung zu erwarten. Wir arbeiten mit dem Instrument der Haushaltssperre. Wir haben die Trägerschaft des Frauenhauses abgegeben bei gleicher Leistungserbringung und Qualität. Wir haben im Bereich Beschaffungswesen und bei der Fortbildung optimiert, arbeiten mit Nachbarkommunen zusammen, um hier Synergieeffekte zu erzeugen und haben auch bis zum Jahr 2020 Zuschüsse reduziert an die Kulturanstalt, aber auch an die Optimal GmbH. Das Konzept selber liegt Ihnen vor, das waren so ein paar Schwerpunkte aus dem Konzept. Es muss beschlossen werden, deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung, damit wir auch dann im nächsten Jahr einen Haushalt haben, einen rechtskräftigen, eine Verfügung vom Landkreis bekommen, mit der wir arbeiten können.
Vielen Dank, Herr Schneidewendt. Gibt es Fragen? Anregungen? Danke. Dann kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, die in der Anlage beigefügte Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes für die Jahre 2022 bis 2030. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei einer Stimmenthaltung ist der Beschluss angenommen. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 7, die Haushaltssatzung der Stadt Aschersleben für das Haushaltsjahr 2022. Herr Schneidewendt, bitte.
Ja, danke schön. Ich sagte es gerade schon, der Ergebnisplan 22 ist ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 57,6 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 57,55 Millionen gegenüber. Das heißt, wir schaffen es mit dem Haushalt, unsere Abschreibungen, sprich den Werteverzehr des städtischen Vermögens, zu erwirtschaften, sichern dadurch intergenerative Gerechtigkeit. Im Finanzplan selber stehen den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 53,7 Millionen Euro 51,7 Millionen Euro Auszahlungen gegenüber. Das heißt, aus der laufenden Verwaltung haben wir ungefähr einen Überschuss von 2 Millionen Euro, der allerdings nicht ganz ausreicht, um die Kredite in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro zu tilgen. Dementsprechend wird sich, wenn der Plan so 1:1 aufgeht, der Finanzmittelbestand zum Jahresende um rund 570.000 Euro verringern. Nach wie vor haben wir hohe Kreisumlagebelastungen und Unterhaltungsaufwendungen, die vor dem Hintergrund auch der steigenden Bewirtschaftungskosten ebenfalls steigen. Allerdings schaffen wir es im Jahr 2022 auch, 9.064.800 Euro für Investitionen auszugeben, beziehungsweise sind eben zur Ausgabe geplant, für die Bereiche Bildung, Stadtentwicklung, Gebietsänderungsverträge, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, sowie für Maßnahmen, die mittel- und langfristig zu Kosteneinsparungen führen. Den genauen Überblick finden Sie auf Seite 9 des Vorberichtes über die Maßnahmen. Ansonsten zu den Schulden. Zum Jahresende 2022 wird der Schuldenstand aus Investivkrediten von 46,2 zum 1.1. auf 43,6 Millionen Euro zum 31.12. gesunken sein. Auch haben wir es geschafft, in den 7 Jahren die Zinsbelastungen um ca. 1,5 Millionen Euro zu reduzieren. Im aktuellen Plan sind also noch 1.070.000 Euro Zinsen. Vor 7 Jahren waren es eben dementsprechend noch 2,6 Millionen Euro. Auch eine Entlastung, die uns im Ergebnishaushalt zur Gleichung von Aufwendungen eben zur Verfügung stehen. Nach wie vor sind dennoch weiterhin enorme Anstrengungen nötig, um eben, ich habe es zum Haushaltskonsolidierungskonzept eben schon gesagt, weiterhin auf einen Pfad der finanziellen Leistungsfähigkeit zu bleiben, auch das für die Zukunft sicherzustellen. Und Unsicherheiten, die uns in dem Haushalt noch, sagen wir mal, bevorstehen in der mittelfristigen Finanzplanung sind insbesondere das Thema Kreisumlageentwicklung und die Frage, wie es mit dem Finanzausgleichsgesetz ab 2024 weitergeht. Für 2022 und 2023 ist das mal fortgeschrieben, beziehungsweise wurde sogar ein bisschen erhöht. Da kann man schon entsprechend mit Zahlen rechnen. Wie es dann ab 2024 weitergeht, wird sich zeigen. Wenn es Fragen zum Haushalt gibt, beantworte ich die gerne.
Danke, Herr Schneidewind. Herr Ammer, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte in diesem Zusammenhang kurz darüber informieren, dass sich die Fraktionsvorsitzenden darauf verständigt haben, im Zuge der Haushaltsdebatte und der Haushaltsdiskussion keine Statements heute hier abzugeben. Das liegt sicherlich daran, dass wir hier steigende Fallzahlen haben, Corona-bedingt, und wir die Sitzung hier heute nicht unnötig in die Länge ziehen wollen. Ich bitte daher um Verständnis, dass die Fraktionsvorsitzenden die Entscheidung hier so getroffen haben. Nichtsdestotrotz möchte ich im Namen aller der Verwaltung nochmal recht herzlich danken, dass sie im Corona-Jahr 2021 einen genehmigungsfähigen Haushalt uns vorgelegt haben. Das war sicherlich keine leicht zu lösende Aufgabe. Daher nochmal recht herzlichen Dank für diesen genehmigungsfähigen Haushalt.
Danke, Herr Amme. Wir kommen dann zu den Änderungsanträgen. Der erste Änderungsantrag ist von der Fraktion WIDAP, die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung, also Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr. Aschersleben, Herr Amme.
Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, im Hinblick auf die zweite Fortschreibung unserer Risikoanalyse haben wir ja festgelegt, dass diese bis zum 31.12.2022 fortzuschreiben ist. Und die Fortschreibung soll ja auch ein Bekleidungskonzept enthalten. Nur geht bis dahin noch ein ganzes Jahr ins Land. Und wir erachten es als notwendig, hier diese Maßnahme, was die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung anbelangt, doch schon schneller auf den Weg zu bringen. Von daher beantragen wir 40.000 Euro für die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung in den Haushalt 2022 aufzunehmen. Der Deckungsvorschlag kommt aus dem ordentlichen Ergebnis. Und darüber hinaus beantragen wir mit diesem Antrag, dass auch für die Jahre 23 bis 27 weitere 20.000 Euro für die weitere Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung bereitgestellt wird.
Danke, Herr Amme. Frau Reisky, bitte.
Sehr geehrte Frau Stadtratsvorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Stadträte, werte Mitarbeiter der Stadtverwaltung, liebe Gäste, liebe Hörer von Radio HBW. Ich weiß, es sitzen heute ganz viele am Radio und hören uns zu. Liebe Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Aschersleben. Haushaltsplanung in den letzten Wochen, heiße Diskussionen in den Ausschüssen und Fraktionen, die Abstimmung über unseren Haushalt ist auch in diesem Jahr wie jedes Jahr nicht so einfach, denn uns ist allen klar, wir können nur so viel Geld ausgeben, wie wir haben. Und das heißt auch, wir müssen Prioritäten setzen. Da muss man sich die Frage stellen, was ist uns wichtig? Ob Feuer, Verkehrsunfall, Rettungseinsatz bei Mensch und Tier, Beseitigen von Ölspuren, aber auch Einsätze bei Wetterkapriolen wie Sturm und Schnee. Unsere Feuerwehr war auch in diesem Jahr bereits über 310 Mal im Einsatz. Und ich möchte es mir nicht nehmen lassen, an dieser Stelle euch allen dafür ein herzliches Dankeschön zu sagen. Über 310 Mal wart ihr für unsere Sicherheit, das heißt für die Sicherheit aller Bürger unserer Stadt, im Einsatz. Danke dafür. Und die erst kürzlich erlebte Brandkatastrophe, die unsere Feuerwehr fast an ihre Grenzen brachte, führt uns wieder vor Augen, wie schnell jeder davon betroffen werden kann. Und hier hat sich auch gezeigt, wie wichtig vernünftige Schutzkleidung für alle ist. Aber uns ist natürlich auch wichtig und Verpflichtung, für eure Sicherheit im Einsatz zu sorgen. Deshalb wurden in Anträgen und letztendlich daraus entstandenen Konzepten unter anderem auch das Bekleidungskonzept ins Leben gerufen. Das Bekleidungskonzept für die Feuerwehr Aschersleben sieht vor, nach und nach alle Kameradinnen und Kameraden mit sicherer und moderner Schutzbekleidung auszustatten. Denn auch die Schutzausrüstung wird bei vielen Einsätzen nicht besser und muss ausgetauscht bzw. ersetzt werden. Doch mit den eingeplanten Mitteln kann dieses nicht umgesetzt werden. Und deswegen unser Antrag. Feuerwehr ist nicht nur Pflichtaufgabe der Stadt, sondern auch Verpflichtung. Und in eine gute Ausstattung zu investieren, ist, glaube ich, für uns alle Herzensangelegenheit. Und ich bitte daher, diesem Antrag zuzustimmen. Danke.
Herr Görth, bitte.
Im Thema Feuerwehr gibt es ja Einigkeit bei allen Fraktionen. Das ist auch gut so, dass es hier überhaupt keinen Dissens gibt und die Wertschätzung für die Kameraden bei jedem Stadtratsmitglied auch vorausgesetzt werden kann. Ich habe nur eine Frage, weil das Thema wollten ja auch alle Fraktionen unterstützen, zur Haushaltssystematik. Wir würden ja dann so eine Art Verpflichtungsermächtigung jetzt beschließen. Könnten Sie dazu noch was sagen, Herr Schneidewind? Weil im Antrag steht ja jetzt nicht nur die Verausgabung der jetzt genannten Mittel für die Zwecke, die wir ja unterstützen, sondern darüber hinaus soll ja auch im Vorgriff auf die Haushaltsjahre 23 bis 27 eine bestimmte Ausgabe schon jetzt mit beschlossen werden. Mich interessiert mal die Haushaltssystematik. Wie würden Sie das lösen bei der Veranschlagung und bei der mittelfristigen Finanzplanung?
Ja, so ist danke, Herr Görth. Herr Schneidewind, bitte.
Dankeschön. Es ist natürlich eine Verpflichtung für die Zukunft, die wir heute doch über einen längeren Zeitraum schon eingehen, in Höhe von 20.000 Euro. Ähnliches haben wir eigentlich nur in zwei weiteren Fällen. Das sind einmal die Gärten, wo wir jährlich 10.000 Euro als Stadt einstellen sollen. Das war auch ein Stadtratsbeschluss. Und dann geht es nochmal um eine Förderung für den LVV. Das ist unglücklich, weil es im Prinzip vielleicht auch immer mehr wird von Jahr zu Jahr. Ressourcen bindet, die man dann immer einplanen muss, die immer anfallen. Und eigentlich haben wir immer so den Grundsatz der Jährlichkeit. Man plant das ein Haushaltsjahr, die mittelfristige Finanzplanung geht ja doch von vielen Dingen aus, die doch weit in der Zukunft liegen. Je weiter in die Zukunft, desto ungewisser auch, was die Einnahmen- und die Ausgabesituation angeht. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man das für das kommende Jahr plant. Selbst solche Haushalte, die über zwei Jahre gehen, was ja das Land macht, so ein Doppelhaushalt, wird dann oft korrigiert im Nachgang, weil eben die Ungewissheiten nach hinten raus größer werden. Wenn das Wille des Stadtrates ist, dann muss das so geplant werden. Aber es ist aus Haushaltssicht oder aus planerischer Sicht jetzt nicht unbedingt zu empfehlen, mit diesem Instrument zu arbeiten, weil ich sagte es ja schon, mittlerweile haben wir es schon mehrfach und das scheint ja dann noch mehr zu werden.
Danke, Herr Schneidewind. Herr Görth, nochmal? Gut. Gut, wenn, ja, Herr Oberbürgermeister, bitte.
Ich beantrage dann, dass dieser Antrag getrennt abgestimmt wird. Also einmal die 40.000 für das Jahr 2022 und dann die sozusagen quasi Festlegung für die Jahre 23, 27, dass das getrennt abgestimmt wird.
Gut, danke, Herr Oberbürgermeister. Wir stimmen dann als erstes über die 40.000 für die Bekleidung als erstes ab. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen, Stimmenthaltung, dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen worden. Wir kommen dann zum zweiten Punkt. Das sind die 20.000 jährlich. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei zwei Gegenstimmen, einer Stimmenthaltung ist es angenommen. Wir kommen dann zu den Änderungsanträgen der CDU. Ach nee, wir haben noch einen von der WIDAP. Herr Amme, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Es geht um den Antrag zur Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt. Unsere Innenstadt steht vor großen Herausforderungen. Und um diesem Trend entgegenzuwirken, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch neue und frische Impulse setzen. Wir haben im Haushalt 2021 unter dem Titel Zukunft Innenstadt 50.000 Euro eingestellt gehabt. Im Stadtentwicklungsausschuss ist eine Prioritätenliste beschlossen worden und wir schlagen hier vor, diesen Trend weiter fortzuführen, dass auch im nächsten Haushaltsjahr 19.000 Euro für die Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt eingestellt wird. Der Antrag sah ursprünglich 20.000 Euro vor. Wir haben den auf 19.000 Euro reduziert, resultiert aus einem weiteren Antrag, da wir auch hier das ordentliche Ergebnis aus dem Haushalt 22 heranziehen und da steht uns nur eine begrenzte Summe zur Verfügung. Daher stellen wir den Antrag, 19.000 Euro für die Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt hier zu beschließen.
Danke, Herr Ammer. Frau Klimt, bitte.
Ich lese ja in dem Antrag, dass es eindeutig im Stadthaushalt ist und auch die Stadt sozusagen das Bestreben der Händler und der Gilde und alle unterstützen soll. Hier von mir jetzt nochmal die konkrete Frage, wer soll das umsetzen? Weil nicht, dass wir jetzt wieder sagen, wir haben hier Geld, sondern wer soll das konkret in der Stadt umsetzen? Weil wenn es der Stadt sozusagen aufgegeben wird, dann muss man ja auch dafür Sorge tragen, dass es jemand umsetzen kann.
Danke, Frau Klimt. Herr Ammer, bitte.
Wie schon erwähnt, gab es ja auch in diesem Jahr diese Projektgruppe Zukunft Innenstadt. Und ich könnte mir hier vorstellen, dass diese Projektgruppe auch über die Vergabe dieser Mittel dann verfügt und Ideen zusammenträgt, sodass es dann umgesetzt werden kann.
Danke, Herr Ammer. Wenn es keine weiteren Anfragen gibt, dann kommen wir zur Abstimmung dieses Antrages. Wer diesem Antrag zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht bei einer Stimmenthaltung dieser Antrag angenommen.
Ich stehe wieder im Weg.
Wir kommen zu dem Änderungsantrag der CDU, die Hundesteuer. Wer macht das? Herr Gürt, bitte.
Ja, wir haben ja auch die Zuständigkeit für das Tierheim und fühlen uns da verantwortlich und unterstützen das auch. Das muss auch so sein. Und wir als CDU-Fraktion sehen das, dass eigentlich noch viel zu wenige bei der Überlegung, ob man sich ein Haustier anschafft, wirklich auf die Idee kommen, mal im Tierheim vorbeizuschauen, ob da nicht Tiere sind, dessen man sich annehmen kann, deren man sich annehmen kann. Und deswegen wollen wir diese Idee und das Tierheim auch unterstützen, dass wir sagen, diejenigen, die einen Hund beispielsweise aus dem Tierheim nehmen, anstatt ihn auf dem Markt irgendwo zu kaufen, ja, die wollen wir unterstützen, indem dann befristet die Hundesteuer erlassen bzw. sie von der Hundesteuer befreit werden. Und das würde natürlich, wenn man es mal hochrechnet, auch einen Verlust bei den Einnahmen bedeuten, der angesichts unseres Haushaltes noch verkraftbar wäre. In Form von 1.000 Euro haben wir kalkuliert, wenn die Entwicklung der letzten Jahre so weitergeht und tatsächlich Menschen bereit sind, Tiere aus dem Tierheim in der Form zu erlösen, indem sie sich um sie kümmern und ihren Haushalt aufnehmen. Und wenn sie dann dafür befristet von der Hundesteuer befreit werden, dann wäre das auch ein Anliegen, das wir unterstützen sollten in der Gemeinschaft.
Danke, Herr Gürt. Fragen dazu? Herr Metzing, bitte.
Von der Systematik des Antrages würde ich dann jetzt aber, weil Sie ja vorhin die Frage gestellt haben, wie ist das? Wir reden ja jetzt nur zum Haushalt. Es sind ja auch zwei Punkte. Also einmal 1.000 Euro für den jetzigen Haushalt und dann schon einen Beschluss zu fassen für die Hundesteuersatzung. Meines Erachtens nach gehört das jetzt eigentlich nicht zur Debatte um die Haushaltssatzung. Die Frage wäre da ja auch in puncto getrennte Abstimmung zu stellen, finde ich, weil es hat die ähnliche Systematik wie vorhin zum Antrag, der wieder erwähnt worden ist, weil es ja dann in den Folgejahren dann dazu führen soll, dass wir da auch 1.000 Euro für ausgeben.
Danke, Herr Metzing. Herr Gürt, bitte.
Und das kann man, glaube ich, nicht vergleichen, weil wenn wir darauf verzichten, die Hundesteuer bedarf ja einer Rechtsgrundlage, damit man die überhaupt einziehen darf. Es darf ja nicht willkürlich erhoben werden. Und ein kommunales Gesetz ist immer eine Satzung. Und wenn man darauf verzichten will, ja, dann kann auch nicht willkürlich auf etwas verzichtet werden, auch nicht auf eine Steuer, schon gar nicht in Deutschland. Dann muss man dann auch zwangsläufig, wenn man das will, die Satzung anpassen. Ansonsten kann die Idee nicht durchgeführt werden, mehr Tiere aus dem Tierheim dann auch durch Aufnahme in Privathaushalten eine bessere Zukunft zu geben.
Danke, Herr Gürt. Herr Schneider, bitte.
Ich möchte bloß ergänzen, wir verstehen das als Handlungsauftrag, im ersten Quartal eine Satzung einzubringen, die rückwirkend dann diese Regelung in die Satzung mit aufnimmt. Ich möchte bloß noch inhaltlich auf einen Redaktionsfehler hinweisen. Das müsste unter Ziffer 2 heißen, in die Hundesteuersatzung der Stadt Aschersleben vom 5.12.2012. Das ist einfach von der... Ja, genau. Okay, alles klar.
Danke, Herr Schneider. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei 2 Stimmenthaltungen ist der Antrag angenommen. 3 Stimmenthaltungen ist der Antrag angenommen. Wir kommen dann zu dem Änderungsantrag der Linken, die Streetworker-Stelle. Frau Klimt, bitte.
Ich mache das ganz kurz. Ich glaube, es erklärt sich jetzt von selbst. Lange genug hat es gedauert, dass es jetzt so ist, wie es da steht. Das heißt also, die Stelle bleibt drin. Kooperationsvereinbarung wird vermerkt. Halleluja.
Danke. Wer mit dem Änderungsantrag einverstanden ist, bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Ja. Ja. So, wir kommen dann zu den Änderungsanträgen der Fraktion Grüne SPD. Die Einführung eines Sammelsystems von Zigarettenkippen. Frau Jahn, bitte.
Dankeschön. Auch ich verzichte ja darauf, den Antrag noch groß vorzustellen. Sie können den alle lesen. Ich möchte darauf Bezug nehmen, indem ich noch mal betone, dass es sich um ein bürgerschaftliches Engagement handelt von Aschersleben, die unterwegs sind, einmal am Wochenende, jedes Wochenende bisher seit ungefähr 10 Wochen, um die Stadt ein bisschen schöner zu machen, dabei sehr erfolgreich agieren, in sehr guter Zusammenarbeit mit dem Bauwirtschaftshof. Daraus ist eine Idee entstanden, mehr zu machen. Inzwischen ist die Gruppe auch schon gewachsen. Und die Idee, dem Aschersleben diese Funktion, seine Stadt sauber zu halten, näher zu bringen, ist entstanden aus diesem Angebot eines Vereins, solche Zigarettenkippensammler zu beziehen, diesen Verein zu unterstützen und aus den gesammelten Zigarettenkippen Produkte herzustellen, die das Werbelogo oder ein Werbelogo für Aschersleben auch tragen, damit die Kippen nicht nur auf den Fußwegen landen und eine Sensibilisierung der Bevölkerung entsteht. So ist das gedacht. Und die 4.000 Euro ist ein Ergebnis des Handelns mit dem Antrag zur Innenstadtbelebung von der WIDAP. Das geht sozusagen Hand in Hand. Und deshalb ist der um 1.000 Euro reduziert worden, was aber durchaus ausreichend ist, um 4 bis 5 neuralgische Punkte mit diesen sehr smart und zart, würde ich das mal auch sagen, unauffällig aussehenden Sammlern zu bestücken. Die werden also nicht in großen Kübeln irgendwo aufgestellt, sondern gut sichtbar, aber sehr ästhetisch auch. Und ich werbe gerade aus diesem Grund für diesen Antrag, weil es ein Zeichen für die Aschersleben Bürger wäre, sich hier wirklich einzusetzen, mitzuhelfen und die Innenstadt und überhaupt die Stadt für uns als lebenswert anzunehmen und daran mitzuwirken. Und das nicht nur anderen zu überlassen. Und das, finde ich, ist das wichtige Signal dabei. Und deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung.
Danke, Frau Jahn. Gibt es Fragen dazu, wenn das nicht der Fall ist? Doch. Herr Rosser, bitte.
Ja, wir haben sicherlich ein Problem in der Innenstadt und überhaupt in der Stadt oder auf den Dörfern mit Zigarettenkippen. Was mich hier bei dem Antrag ein bisschen umtreibt, wir haben ähnliche Probleme am Krankenhaus und wir kriegen es mit solchen Aktionen eher wenig gelöst. 5.000 Euro bei unseren derzeitigen Säcke, was wir mitschleppen an, oder 4.000 Euro, Entschuldigung, was wir mitschleppen und einen jährlichen Jahresbeitrag von 300 Euro, finde ich ein bisschen hochgegriffen. Hier sollte vielleicht eher appelliert werden an alle Bürger der Stadt, das zu nutzen, was da ist. Und der Bauwirtschaftshof ist derzeit am Umrüsten von alten Müllcontainern und da eine Nachrüstung vorzunehmen, dass da auch Aschenbecher mit dran sind. Hier ist es eher für mich das Zeichen, auf die Leute zuzugehen, zu sagen, die Kippe gehört nicht auf die Straße, sie gehört in den Aschenbecher rein. Und das Geld vielleicht andersweitig einzusetzen.
Danke, Herr Rosser. Frau Jahn, bitte.
Ja, danke, Herr Rosser, für den Einwand. Aber ich weiß nicht, ob Sie das machen. Ich mache das nur sporadisch, auf die Leute zuzugehen, weil dann würden wir Werte haben. Ich glaube, es ist jetzt Zeit, so Taten zu zeigen oder Taten sichtbar werden zu lassen, dass man das wirklich angeht. Und diese Behälter, das sind wie gesagt 4 oder 5 Stück, die an Laternen fehlen oder Säulen angebracht werden können, angeschraubt werden. Und das ist jetzt nicht so ein Riesenaufwand. Und Herr Könnecke ist in diese Sache mit involviert und sieht darin jetzt keine Bedenken. Und wenn wir von einem Haushalt von 50 Millionen ausgehen, glaube ich, 4.000 Euro sollten uns die Sache vielleicht wert sein.
Danke, Frau Jahn. Herr Rosser.
Nur noch mal die Nachfrage, aber welcher Raucher rennt zu einem von 5 Sammelbehältern? Also ich kenne keinen, ich bin selbst Raucher und ich gucke, dass ich meine Zigarettenkippe dahin entsorge, wo es auch hingehört. Aber ich würde jetzt nicht explizit meine Zigarette genau an 5 Punkten irgendwo nur abwerfen wollen.
Danke, Herr Rosser. Frau Jahn.
Ganz kurz, diese Sammler sollen nicht irgendwo stationiert werden und Pfeile auf der Straße markiert werden. Da entsorgst du bitte deine Kippe, sondern einfach an Punkten, wo ganz viel geraucht wird. Ein Punkt wäre zum Beispiel vor dem Ballhaus, ja, oder vor dem Kino, solche Punkte explizit einmal auszurüsten. Dass wir alle nicht kriegen, ist klar.
Gut, Dankeschön, Herr Dr. Pisch, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte jetzt den Oberbürgermeister nicht verärgern, weil er letztens auch gesagt hat, bei 55 Millionen, da muss man über 4.000 Euro nicht unbedingt lange diskutieren. Ich kenne die Situation Corona, ganz kurz von mir, ich habe im Finanzausschuss dazu schon was gesagt. Es fehlen generell Mülleimer für Müll in der Stadt und vielleicht auch aus den Ortsteilen, sicherlich sogar. Es ist illusorisch zu denken, weil da ein schicker Container hängt, sind die Leute disziplinierter. Ich habe da ein Beispiel genannt im FIFA, was ich selbst erlebt habe, da interessiert einige der Papierkorb gar nicht. Natürlich denkt man immer und appelliert an die Vernunft der Leute, dass das besser funktioniert. Ich habe gefragt im Finanzausschuss, was denn diese Tobacco Cycle GmbH oder was es ist, denn leistet. Die gar nicht, sie verkaufen uns diese Behälter, die sammeln die Kippen nicht ein. Das macht der Bauwirtschaftshof, wenn ich es richtig verstanden habe. Das möchte ich nochmal zu bedenken geben. Ja, es sind nur 4.000 Euro, aber 4.000 Euro, Herr Schneidewind, fehlen auch manchmal woanders, nicht? Und sind da gut einzusetzen. Vielen Dank.
Danke, Herr Dr. Pisch. Herr Weiß, bitte.
Ja, vielen Dank fürs Wort. Ich finde auch, wir haben ein großes Problem damit, dass jeder an jeder Ecke meint, seine Kippe hinwerfen zu können. Ich bin nach wie vor ein glühender Verfechter davon, dass wir uns irgendwann der Thematik annähern über vielleicht auch eine entsprechende Bußgeldsatzung, wo eben auch mal ein Rechtsrahmen dafür da ist, dass wir was machen können gegen diese Raucher, dass der Ordnungsdienst, der dann unterwegs ist, unter Umständen auch mal sagen kann, hier, wir haben eine Satzung, da steht drin, wenn du das machst, kostet sich das auch was. Haben wir bis dato leider in der Form so nicht. Mir ist aber in dem Zusammenhang nicht ganz klar, wie das Geschäftskonzept aussieht. Das heißt, wir können von den recycelte, aus Zigarettenkippen hergestellte Aschenbecher, kriegen wir die gratis gestellt? Oder dürfen wir die dann auch wieder dafür kaufen, dafür, dass wir den 300 Euro zahlen und die für uns einmal im Jahr die Kippen abholen? Also ich finde, der Aufwand-Nutzen steht da für mich nicht in einem gesunden Verhältnis, wenn wir dafür auch vernünftig Aschenbecher vielleicht an bestehenden Plätzen ansetzen könnten.
Danke, Herr Weiß. Frau Jahn,
Tut mir leid, dass wir darüber so lange sprechen müssen, aber darauf muss ich natürlich antworten. Die Kippen werden vom Bauwirtschaftshof eingesammelt in einem sicherlich überschaubaren Zeitrahmen und in einer überschaubaren Häufigkeit, werden dann von dieser Firma, also von diesem Verein abgeholt, recycelt und die Produkte hergestellt, die wir dann zu einem ganz geringen Entgelt beziehen. Das wird durch diese 4.000 Euro, die wir hier einstellen, garantiert abgedeckt. Und diese Artikel dienen ja dazu, für die Stadt eine Imagewerbung zu betreiben. Und das, finde ich, ist auch das Signal nach außen. Wir kennen das vielleicht, oder Sie, von unterschiedlichen Urlaubsorten, gerade an der Küste, dass es da schon in großer Anzahl so gehandelt wird und die Leute, wenn sie an den Strand gehen, einfach diese Kippensammler mitnehmen und da ist ein schickes Logo drauf und man weiß, okay, die kümmern sich auch um ihre Sauberkeit und da müssen alle an einem Strang ziehen. Und auf so ein Konzept, dass wir Ordnungsmaßnahmen ergreifen, darüber sprechen wir schon lange und wissen, dass ein Konzept gut ist, aber wenn wir es nicht umsetzen können aufgrund mangelnder Ordnungskräfte und mangelnder Erlaubnisse oder Befugnisse, die die haben, dann passiert nie was. Danke.
Danke, Frau Jahn. Wir kommen jetzt zur Abstimmung des Antrages. Wer mit diesem Antrag einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Der zweite Änderungsantrag von der Fraktion Grüne SPD ist Schaffung einer Haushaltsstelle, Stärkung des Radverkehrs. Frau Jahn, bitte.
Da möchte ich als erstes sagen, dass wir hier eine kleine Änderung vornehmen möchten. Und zwar, dass diese 50.000 Euro in die Haushaltsstelle 54110, also in dieses Produkt, das da heißt Erweiterung Radwegenetz, aufgenommen werden wird. Da stehen ja schon 102.000 Euro drin. Das sind die für den R1, für die Ertüchtigung dieser 1,6 Kilometer, die auf unserer Gemarkung stattfinden, und findet man auf Seite 351, wer nachschlagen möchte. Auch diesen Antrag konnten Sie lesen. Ich möchte natürlich noch mal für diesen Antrag werben und möchte Sie alle einladen, den Aufbruch der Stadt Aschersleben zu einer fahrradfreundlichen Stadt wirklich mitzugestalten. Und als solches empfinde ich es. Denn es war bisher so, dass wir in großem Konsens davon sprechen, dass wir in Aschersleben einen erheblichen Nachholbedarf bezüglich der Ausgestaltung, der Ausschilderung und der Qualität der Radwege haben. Dieser Konsens wurde zum Beispiel deutlich, indem wir vor 2 oder 3 Jahren ein Konzept erstellt haben zum touristischen Radweg. Das hat uns 10.000 Euro gekostet. Es waren die Eigenmittel, der Rest wurde gefördert. Auch diese Einmütigkeit war zu erleben beim Antrag der CDU vom Oktober in der letzten in der letzten Stadtratssitzung haben wir zugestimmt, der Kommune Aschersleben ein neues Radwegekonzept oder in der Kommune zu initiieren. Auch da war diese Einmütigkeit zu erleben. Und ich möchte dafür plädieren, dass wir jetzt auch mal einmütig aus diesen Reden und Vorhaben Taten folgen lassen. Wir müssen den zweiten Schritt jetzt gehen und diese Sachen finanziell hinterlegen. Denn wir haben ein tolles touristisches Radwegekonzept in der Schublade liegen seit 2 oder 3 Jahren. Wir werden dann ein neues Konzept erstellen, was Prioritäten enthalten wird, über die wir diskutieren müssen. Und wir müssen einfach diesen Kreislauf, ich möchte ihn fast als Hamsterrad bezeichnen, wir haben einen tollen Plan, aber wir können ihn nicht umsetzen, weil wir kein Geld haben, durchbrechen. Wir müssen eine Lösung finden, um aus dieser Spirale rauszukommen. Und dazu gehört, dass wir Gelder generieren und bereitlegen, um für Fördermittel die Gegenfinanzierung zu haben. Das schaffen wir nämlich nicht, indem wir uns noch ein Projekt in die Schublade legen und sagen, naja, wir wollen ja, aber wir können nicht. In dem Sinne möchte ich einfach dafür plädieren, dass Sie diesen zweiten Schritt zustimmen und sagen, wir können nicht immer nur die ersten Schritte gehen, wenn daraus nichts folgt. Es gibt auch so das Sprichwort, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Man kann auch
danke,
anders.
Danke, Frau Jahn.
Ich wollte
wir müssen
jetzt nur
uns
den Satz
ein bisschen
noch zu Ende führen.
Halten, ja.
Komisch, das passiert immer nur mir. Danke.
Ja. So, Herr Oberbürgermeister, bitte.
Das liegt vielleicht daran, Frau Jahn, dass Sie so lange reden. Sie haben gesprochen von Geldern generieren. Also wenn ich es richtig sehe, haben wir Ihnen einen Haushalt vorgelegt, in dem 64.000 Euro Überschuss waren. Diese 64.000 Euro hat der Stadtrat schon komplett verbraucht für seine Anträge. Dazu gibt es in dem unmittelbar hier drauf folgenden Punkt 380.000 Euro. Soweit ich weiß, haben die Fraktionen sich darauf verständigt, wie das Geld verteilt werden soll, auch Ihre Fraktion.
Was ich vermisse bei den schönen Reden, ist zu sagen, wir nehmen die 50.000 Euro für die Radwege und streichen dafür irgendwas anderes. Das ist eine Aufgabe, die haben wir in der Verwaltung übernommen bis dahin, sonst hätten wir Ihnen den Haushalt nicht so vorlegen können, wie er jetzt ist. Und das ist das Minimum, was ich auch von Ihnen verlangen kann. Das haben Sie aber bei der Zusammenkunft, das haben Sie beim Finanzausschuss nicht geschafft und heute trotz Ihrer langen Rede wieder nicht. Deswegen sage ich ganz klar, dass ich gegen diesen Antrag bin und damit Sie mich nicht wieder als Radfahrerfeind verteufeln oder irgend sowas. Wir haben ja die Ausgaben für die Radwege schon vervierfacht, indem wir 102.000 Euro für diesen R1-Radweg, und das ist etwas Konkretes, kein irgendwie obskures Projekt, ausgeben. Und wenn Sie jetzt so schöne Vorschläge haben, dann bitte ich auch um Deckungsvorschlag.
Frau Jahn, würde ich gerne bitten, dass sich dazu Herr Metzing äußert. Das hätte ich nämlich auch noch gesagt.
Okay. Herr Metzing, bitte.
Ja, Herr Oberbürgermeister, das werde ich sicherlich vermissen, diese Haushaltsdebatten in den kommenden Jahren. Denn wenn ich zurückschaue auf meine Stadtratstätigkeit, haben wir uns hier und da auch einige Male, hatten wir zu Themen eine andere Meinung. Insofern zu dem Deckungsvorschlag, was Sie angesprochen haben. Ich habe mal recherchiert, wie viel von dem Haushalt, den wir in einer Haushaltsdebatte beschlossen haben, im Jahr an Vorhaben noch umgeplant worden ist. Allein im Jahr 2021 haben wir also überplanmäßige Aufwendungen, Minderaufwendungen oder Minderauszahlungen gehabt im Haushalt von 1,6 Millionen Euro. Also im Gegensatz zum eigentlichen Haushaltsplan. Das waren auch Änderungen, die im Laufe des Verwaltungshandels begründet worden sind und die wir ja mehrheitlich auch beschlossen haben. Also allein schon da blieb der Haushalt nicht so, wie er beschlossen worden ist. Das Thema Stadtwerke haben Sie angesprochen, den erhöhten Gewinn. Das waren in den Jahren 2019, 2020 gegenüber den Planzahlen 1,3 Millionen Euro mehr Gewinn. Und als drittes, weil Sie immer sagen, wir müssen uns dann einen Deckungsvorschlag aus dem Haushalt aussuchen und irgendwas streichen. Die Stadtverwaltung hat es geschafft, das hätten wir niemals geschafft, im Jahr 2019, wo wir eine Belastung hatten, außerordentlich zur Kreisumlage, also überplanmäßig, 876.000 Euro rauszuholen aus dem laufenden Haushaltsjahr 2019 und das am 18.12.2019. Da waren also verschiedene Beträge noch übrig und das können wir, weil wir den Überblick natürlich nicht haben, über das laufende Verwaltungsgeschäft einfach nicht leisten. Nun haben Sie recht, befinden wir uns in einer Planung zu Beginn eines Haushaltsjahres. Und das, was im Haushaltsjahr so passiert, das ist unser Argument, wieso wir nun eben gerade jetzt nicht sagen, wir streichen dafür irgendwas, sondern ich möchte dafür werben, dass wir Planansätze erhöhen, die wir im Haushalt eingeplant haben und festgeschrieben haben, weil Herr Schneidewind ja auch bekannt ist dafür, Gott sei Dank, ein konservativer Planer zu sein. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass 50.000 Euro im Haushalt 2022 da auch rauszuholen sind für den Radverkehr. Das wäre meine Bitte, einfach in dem Fall. Ich habe ja ein paar Sachen genannt, also sagen wir mal bei den Gewinnausschüttungen entsprechend wert zum Beispiel 50.000 Euro noch drin oder wenn es eben im laufenden Haushaltsgeschäft halt dort Beträge übrig bleibt, kann man das da sicherlich auch noch rausholen. Die Frage, die vielleicht nochmal an die Verwaltung geht, wäre, ob man denn, wenn man das jetzt einstellt und man kann die Haushaltsmittel dann wieder erwarten, doch nicht erwirtschaften im Jahr 2022. Also früher hat man da ein sogenanntes Sperrvermerk gemacht, ob denn das auch möglich ist. Nicht, dass wir sozusagen jetzt, also muss ja nicht jeder meinen Argumenten folgen, dass genügend Geld da ist, sondern wo wir dann sagen, wenn denn Geld da ist, dann können wir entsprechend hier noch bei der Haushaltsstelle Radwegenetz noch mehr dafür ausgeben. Das wüsste ich noch gerne.
Danke, Herr Metzing. Herr Görth, bitte.
Es gibt ja Grundsätze, die befolgt werden müssen, wenn man einen Haushalt aufstellt. Beim Land so, ist bei den Kommunen genauso. Wenn Herr Schneidemind und der OB und die Mitarbeiter im Rathaus einen Haushalt aufstellen, haben sie die Haushaltsgrundsätze, Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit zu befolgen. Und Sie müssen die Einnahmen und die Ausgaben nach Stand der Kenntnisse, nach bestem Wissen und Gewissen entsprechend auch in den Haushalt einfließen und zur Bewertungsgrundlage nehmen lassen. Wenn wir jetzt aber davon abweichen würden und sagt, naja, wir möchten noch eine Stelle, aber wir wissen nicht, wie wir sie finanzieren sollen und vielleicht nehmen wir höhere Steuern an, dann wäre das per Beschluss die Verabschiedung von diesen Grundsätzen Haushaltswahrheit, Haushaltsklarheit, sondern dann ist der Grundsatz Glücksspiel. Vielleicht kommen ja höhere Steuereinnahmen. Was ist aber, wenn nicht? Wenn das hier drin steht, wäre ja die Rechtsgrundlage dafür geschaffen, jemand anzustellen. Die können nicht sagen, tut mir leid, die Gewerbesteuer ist ausgefallen, du musst nicht wieder entlassen, du musst dein Haus verkaufen, musst die 30.000 oder 40.000 oder 50.000 die Gehalt zurückzahlen. Das geht ja nicht. Also ein Deckungsvorschlag, da kann man miteinander reden, aber auf Verdacht, vielleicht kommen ja höhere Einnahmen, das geht nirgendwo. Wenn es ein Unternehmer machen würde, dann wäre er sofort dran. Der würde, wenn er höhere Einnahmen dort reinschreibt, um seine Bilanz aufzufrischen, das ist Bilanzmanipulation, der frisiert. Das geht so nicht. Und im Übrigen will ich mal noch etwas sagen, was uns auch in den Haushaltsberatungen umtrieb. Ich habe es ja auch schon in einem Ausschuss erwähnt. Wir haben die kleine freie Spitze, die uns hier im Haushaltsentwurf vorgelegt wurde, von 64.000, gnadenlos schon verbraten. Wir haben uns verständigt im Konsens und so weiter, wofür wir Geld ausgeben wollen. Aber das war nur eine kleine freie Spitze von gerade mal 64.000 Euro bei den vielen Millionen Gesamthaushalt. Wir haben gesagt, wir wollen, Bildungslandschaft war uns immer wichtig. Deswegen haben wir gesagt, mit dem, was jetzt Stand der Technik ist, wollen wir auch so viel wie möglich dafür sorgen, dass in den Schulen gesund unterrichtet werden kann. Luftfilteranlagen und verschiedenes anderes mehr ist auch drin. Wir wissen, wie die Preisentwicklungen sind. Da können wir doch nicht davon ausgehen, dass es günstiger wird. Eher müsst ihr befürchten, dass es noch teurer werden kann. Ja. Bei den Umlagen haben wir nach dem Stand heute kalkuliert, ob die so kommt, wissen wir auch nicht. Die Erfahrungen mit dem Salzsandkreis waren, wir haben ja eingangs eine Tabelle gesehen, die sind immer schlimmer geworden als besser. Ich sehe da diese Konsolidierungsbemühungen auch nicht. Und wenn ich das Haushaltskonsolidierungskonzept des Landkreises lese, muss ich sagen, das verdient die Namen nicht. Wenn das Grundlage für die nächste Umlage ist, dann muss man eher größere Sorgen haben, anstatt jetzt auf Verdacht noch größere Ausgaben tätigen zu wollen, in der Hoffnung, andere nehmen uns weniger Geld aus der Tasche. Das geht so nicht. Und deswegen würden wir einem solchen Vorschlag auch nicht zustimmen können.
Danke, Herr Gürt. Herr Ammer, aber bitte, wir halten uns alle ein bisschen kurz.
Ja. Ich wollte nur noch mal ganz kurz für die Fraktion der WIDAB sprechen, geht in dieselbe Richtung, wie das Herr Gürt gerade vorgetragen hat. Ohne einen konkreten Deckungsvorschlag kann die Fraktion der WIDAB dem Änderungsantrag so auch keine Zustimmung geben.
Danke. So, wir kommen, ja, Herr Metzing, bitte.
Meine Frage an Herrn Schneidewind wäre jetzt nur zu dem Thema, also ob man die Haushaltsstelle entsprechend erstmal sperren kann und ob es dann, wenn Geld da ist, das ausgegeben werden könnte.
Also wir sind ja im investiven Bereich.
Herr Schneidewind.
Ohnehin, so sieht es der Antrag ja vor, es geht ja um Investitionen ins Radwegenetz. Da stehen uns als einzige Einnahmen, die wir haben, oder Einzahlungen zur Deckung von Investitionen eben die Investitionspauschale, Veränderungen des Anlagevermögens, sprich wenn wir Grundstücke verkaufen im Gewerbegebiet und so weiter, im Wesentlichen als Eigenmittel zur Verfügung. Und da kann man und natürlich die Fördermittel, die dann als Teilfinanzierung von Auszahlung für Investitionen mit dienen. Da gehen wir sicherlich mit Sätzen ran, die auf Planungen basieren. Meinetwegen 1 Million kostet irgendein Projekt, 70% Förderung, also planen wir 700.000, da können wir nicht mal 750.000 einplanen. Abgesehen davon wissen wir gerade im Bereich der Investitionen, Herr Gürt sprach es schon an, was die Baukosten betrifft, müssen wir mit eigentlich in der Breite mit Mehrkosten rechnen, wo man dann wieder mit den Fördermittelgebern in Kontakt tritt und fragt, ob es hier eine höhere Förderung geben kann. Also im investiven Bereich sehe ich gar keine Möglichkeiten ohne einen konkreten Deckungsvorschlag, was im investiven Bereich auf das Entfernen einer Maßnahme aus dem Haushalt eben hinauslaufen würde, diesen Vorschlag irgendwie zu decken oder in irgendeiner Form auch nur im Haushalt zu veranschlagen, für den Fall, dass vielleicht irgendein Projekt wegfällt. Also man könnte konkret Maßnahmen streichen, um diese Maßnahme reinzunehmen, aber sonst sehe ich da keine Möglichkeiten, das irgendwie noch mit reinzunehmen, auch nicht als Haushaltsstelle mit einem 100-Euro-Ansatz oder sowas.
Danke, Herr Schneidewind. Frau Jahn.
Ich hätte noch einen Vorschlag. Wir kriegen als Stadt, ich glaube am 20. Dezember diesen Jahres, 610.000 Euro vom Land überwiesen als Corona-bedingte Gewerbesteuerausfälle. Vielleicht hat man in dem Sinne eine Möglichkeit, das irgendwie dafür zu verwenden. Herr Gürtz sprach das schon mal im Ausschuss an. Das ist also zu erwarten.
Danke, Frau Jahn. Herr Schneidewind, bitte.
Wir sind im investiven Bereich, da bringen uns die 610.000 nichts als Deckung.
Okay. Ja. So, wir kommen zur Abstimmung des Änderungsantrages. Wer dem Änderungsantrag zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Dann ist mehrheitlich abgelehnt. So, wir kommen dann zur Beschlussfassung zum Haushalt. Der Stadtrat beschließt, die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2022 der Stadt Aschersleben. Wer dem zustimmen kann, dem bitte ich um das. Oh, Entschuldigung. Herr Metzing, bitte.
Eine kurze Nachfrage, noch zu einem anderen Thema. Wir haben ja auch etwas ausgeführt zu dem Thema Mensa, Staatsforter Höhe, Grundschule. Mich würde jetzt nochmal interessieren, weil es ja auch darum geht, dass dort keine Schulräume mehr entstehen sollen, ob denn mit der Schulleitung und den Elternvertretern gesprochen worden ist. Das würde mich noch interessieren.
Danke, Herr Metzing. Herr Schneidewind, Sie nicht. Herr Schütze? Nein. Gut. So, ja. Herr Rother, bitte.
Entschuldigung, man sieht einen hier nicht so richtig. Zum Haushaltsentwurf geht mir an sich um den Bereich Personal. Wir hatten ja für den Bereich Arbeitnehmer der Sachbearbeiter Gefahrenabwehr einen Beschluss getroffen, dass die Befristung der Stelle aufgehoben werden soll. In den Unterlagen, die wir jetzt beschließen sollen, steht die Befristung aber drin. Von daher die eine Frage dann eher so hin, welcher Beschluss gilt dann? Gilt dann der letztere, das wäre der von heute, dann haben wir die Befristung wieder drin.
Danke, Herr Rother. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Das können wir abkürzen. Die Befristung ist natürlich aufgehoben. Normalerweise ist ja eine Befristung auch nicht Sache des Stadtratsbeschlusses. Hier war es ja ausdrücklich deshalb, weil im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von neuen Stellen geschaffen wurden. Und da gab es dann die Verständigung zu sagen, okay, wir befristen die Stellen erstmal, um zu sehen, was wird. Und wir haben aber festgestellt, dass wir bei dem Versuch, diese Stelle sozusagen mit der Befristung zu besetzen, nicht erfolgreich waren und haben darum die Befristung aufgehoben. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Erarbeitung des Haushaltes und der Beschluss zur Entfristung sich sozusagen überkreuzt haben und dass natürlich jetzt die Entfristung der Stelle, also sozusagen die Beschlusslage ist und das muss dann sozusagen jetzt auch redaktionell in dem Haushalt geändert werden.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Wir kommen jetzt zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2022 der Stadt Aschersleben. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist der Beschlussvorschlag mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8. Herr Schneidewind, bitte.
Ja, vielen Dank. Es geht um die Verwendung der Mehrerträge aus der Gewinnausschüttung verbundener Unternehmen. Und zwar haben Sie in der letzten Stadtratssitzung den Beschluss über den Jahresabschluss der Stadtwerke zum 31.12.2020 gefasst, mit dem verbunden eine kassenwirksame Ausschüttung eines Teils des Stadtwerkegewinns verbunden ist, und zwar eine Ausschüttung in Höhe von 1,73 Millionen Euro, Die liegt 380.000 Euro über dem Planansatz des Haushaltes 21. Und insofern wird vorgeschlagen, dass hier die 380.000 den Vorstellungen des Stadtrates entsprechend der Stadt bzw. ihren Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden, also nicht zur Verfügung gestellt werden, Entschuldigung, zugutekommen. Und zwar auf Grundlage einer Anlage 1. Diese Anlage 1 basiert auf einem einvernehmlichen Vorschlag aller Fraktionsvorsitzenden und sieht im Detail vor, die 380.000, Erneuerung der Zaunanlage im Zoo 60.000 Euro, Beschilderung der Radwege R1 und ganz allgemein 20.000 Euro, Anbindung des Radweges Winninger Siedlung 40.000 Euro, Neubau Ozelot-Anlage im Zoo 30.000, Herstellung einer Rampe am Dorfgemeinschaftshaus Drohndorf für 30.000 Euro, eine Beachvolleyballanlage im Freibad für 80.000 Euro, die Basketballanlage in der Sporthalle Westhornpark für 20.000 Euro soll erweitert werden. Verkehrsberuhigung vor dem Steintor sind Maßnahmen für 20.000 Euro vorgesehen. Die Ausschilderung der Toiletten in der Innenstadt ist mit 10.000 Euro bedacht. Spielplätze ganz allgemein 50.000 Euro unter Berücksichtigung des Verkehrsgartens am Pfeilergraben und die Bespielung einer weiteren Kammer auf der Herrenbreite in Höhe von 20.000 Euro. In Summe 380.000, das basiert auf den Vorschlägen, ich sagte es, der Fraktionsvorsitzenden, und bitte um Zustimmung.
Gibt es Fragen dazu? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir hier zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, erstens die Mehrerträge in Höhe von 380.000 Euro aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Aschesleben GmbH werden für die in der Anlage 1 genannten Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Die Anlage 1 basiert auf dem einvernehmlichen Vorschlag der Fraktionsvorsitzenden der Stadtratsfraktionen in Aschesleben. Zweitens, die im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr verausgabten Haushaltsmittel aus der Gewinnausschüttung werden entsprechend den Regelungen des Paragraphen 19 der Kommunalen Haushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Doch eine Stimmenthaltung. Danke.
Dankeschön.
Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 9, dem Wirtschaftsplan 2022 im Eigenbetrieb Abwasser. Herr Jorder, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzustellen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Ihnen vorliegende Wirtschaftsplan ist auch Bestandteil des städtischen Haushaltes und wurde entsprechend der Vorschriften aufgestellt. Er enthält unter anderem den Erfolgs-, Finanzplan, Investitionsplan und auch die Stellenübersicht. Der Erfolgsplan für das nächste Jahr, vereinfacht gesagt die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben, weist im Ertrag 5.094.594 Euro aus und im Aufwand 4.897.210 Euro. Wie in den Vorjahren ist auch im nächsten Jahr geplant, den Überschuss aus der Kalkulation der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von rund 61.000 Euro an den städtischen Haushalt abzuführen und den restlichen Betrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Vermögensplan, hier spiegeln sich die Einnahmen und Ausgaben wieder aus der Anlagenwirtschaft und der Kreditwirtschaft. Der ist dort ausgeglichen und mit einem Betrag von 4.394.867 Euro festgesetzt. Für unsere Investitionen im nächsten Jahr ist eine Kreditaufnahme vorgesehen in Höhe von 2.070.000 Euro. Darüber hinaus dürfen Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 500.000 Euro aufgenommen werden, um eventuelle Zwischenfinanzierungen vornehmen zu können. Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes bildet insbesondere die Gebührenkalkulation, die nach wie vor gilt, und zwar für den Zeitraum 2021 bis 2023. Investitionen sind unter anderem vorgesehen im Kanalbau und deshalb ist die Größenordnung auf 3,4 Millionen für das nächste Jahr beziffert. Stellenübersicht weist 18 Stellen aus, darunter fällt auch ein Ausbildungsplatz. Der Wirtschaftsplan wurde auch in den Ausschüssen ausführlich vorgestellt und die Mitglieder des Ausschusses haben diesem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt, und zwar einstimmig. Da die Beschlussfassung des Planes dem Stadtrat obliegt, bitte ich auch hier um Ihre Zustimmung. Danke.
Danke, Herr Jorde. Gibt es Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, erstens, dem Erfolgsplan 2022 wird im Ertrag mit 5.094.594 Euro und im Aufwand mit 4.897.210 Euro zugestimmt. Es ist vorgesehen, den auf der Kalkulation der Eigenkapitalverzinsung beruhenden Gewinnanteil an den städtischen Haushalt abzuführen. Zweitens, dem Vermögensplan 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben mit je 4.394.867 Euro zugestimmt. Drittens, der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 2.070.000 Euro festgesetzt. Viertens, der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird auf 500.000 festgesetzt. Wer dem zustimmen kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Es ist einstimmig. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10, Wirtschaftsplan Bauwirtschaftshof. Herr Könnecke, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ist auch der Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof verpflichtet, für jedes Haushaltsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan muss mit dem Haushalt der Stadtverwaltung abgestimmt werden. Und aufgrund einer Nachfrage oder eines Hinweises von Frau Klimt ist aufgefallen, dass diese Abstimmung leider fehlerhaft war. Und weil im Haushalt der Stadt die geplante Übertragung von 6 Hausmeistern enthalten ist und bei uns im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt wurde, liegt Ihnen jetzt hier dieser Änderungsantrag vor. Warum wurde das gemacht? Ja, die Übertragung der städtischen Hausmeister ist aus unserer Sicht sinnvoll. Durch den größeren Pool an Hausmeistern beim Bauwirtschaftshof kann zum einen der Ausfall von einzelnen Mitarbeitern besser kompensiert werden. Und zum anderen ist es so, dass die Einsatzmöglichkeiten dann natürlich vielfältiger sind, was den Einsatz nach persönlichen Stärken dieser jeweiligen Mitarbeiter verbessert. Im geänderten Wirtschaftsplan können Sie deshalb diese Änderung zum Beispiel im Stellenplan nachvollziehen, wo nun 57 Mitarbeiter aufgezählt sind, wo vorher 51 standen. Insgesamt weist nun der Erfolgsplan 3.765.800 Euro aus für das Jahr 2022. Dem gegenüber stehen Ausgaben in gleicher Höhe. Die Steigerung bei den Personalkosten für diese Hausmeister ist da selbstverständlich enthalten. Der Vermögensplan, auch ein Teil unseres Haushaltsplanes, sieht Finanzierungsmittel in Höhe von 289.000 Euro vor. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Abschreibungen in Höhe von 209.000 Euro sowie Eigenmittel in Höhe von 80.000 Euro zusammen. Der Finanzplan, den Sie auf Seite 7 finden, zeigt auf, dass aus den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmitteln der Finanzierungsbedarf für Investitionen sowie für die Kredittilgung gedeckt werden kann. Die Verbindlichkeiten in Höhe von 10.600 Euro sind eingeplant. Der Kredit des Bauwirtschaftshofs bei der Salzland-Sparkasse wird damit vollständig getilgt und der Bauwirtschaftshof hat zum Ende des nächsten Jahres keine Verbindlichkeiten mehr. Als nächstes folgt der Investitionsplan. Dieser enthält die geplanten Maßnahmen in Höhe von 278.400 Euro. Alle Investitionen können aus den genannten Eigenmitteln und Finanzierungsmitteln auch getätigt werden. Im Wesentlichen sind das die Fertigstellung des Kapellengartens und des Verwaltungsgebäudes auf dem Friedhof. Da werden wir leider in diesem Jahr nicht ganz fertig. Es sollen kleine Geräte, Werkzeuge im Bereich der Grünanlagenpflege gekauft werden. Ein Transportfahrzeug wird für die Straßenunterhaltung gebraucht. Auch ein Thermobehälter für den Asphalt im Bereich der Straßenunterhaltung, der in die Jahre gekommen ist. Und ein wenig für Computertechnik und Software ist eingeplant. Und zu guter Letzt der Stellenplan, ich sagte schon, enthält jetzt 57 Beschäftigte. Bitte die Änderung zu entschuldigen und hoffe auf Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Für Fragen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung.
Danke, Herr Könnecke. Gibt es noch Fragen dazu? Dann kommen wir erst zu dem Änderungsantrag zum Wirtschaftsplan. Wer mit dem Änderungsantrag einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, erstens, dem Erfolgsplan 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.493.500 Euro zugestimmt. Zweitens, dem Vermögensplan 2022 wird in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 289.000 Euro zugestimmt. Drittens, die Erbringung von Eigenleistungen im Garten- und Landschaftsbau im Zusammenhang mit den geplanten Investitionen wird in Höhe von bis zu 200.000 Euro festgesetzt. Und viertens, der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2022 wird auf 250.000 Euro festgesetzt. Wer dem zustimmen kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist einstimmig. Danke, Herr Könnecke. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11, Neufassung der Friedhofssatzung. Herr Könnecke, bitte.
Ja, vielen Dank. Ihnen liegt eine neue Friedhofssatzung vor. Die neue Satzung ist notwendig, weil wir für die neue Bestattungsart Reerdigung auf unserem Friedhof die geeigneten Grabstellen zur Verfügung stellen möchten. Die eigentliche Transformation eines menschlichen Körpers in Erde ist in den vergangenen Sitzungen intensiv vorgestellt worden. Herr Metz von der Firma, die das anbieten möchte, war auch selber hier vor Ort beim Finanzausschuss, hat sich vorgestellt, eine Präsentation wurde rumgeschickt, sodass ich jetzt auf die Details nicht nochmal eingehen möchte. Wir sehen in dieser neuen Bestattungsart eine positive Entwicklung pro Friedhof und vor allem auch eine Chance für all diejenigen, die aus unterschiedlichen Beweggründen für ihre Verstorbenen eine Feuerbestattung wählen müssen, obwohl eine klassische Erdbeisetzung für sie tröstlicher wäre. Warum tun die das oftmals? Ist der Beweggrund natürlich, dass eine Erdbeisetzung teurer ist. Zweitens, dass sie eine größere Grabstelle dass es einer größeren Grabstelle bedarf, die dann auch oftmals mit einer Pflegeverpflichtung verbunden ist. Und somit ist dann doch die Entscheidung für die Feuerbestattung. Und wir haben in Aschersleben ja einen Anteil von rund 96%. Das heißt also wirklich nur, es ist eher selten, dass jemand eine Erdbestattung wählt. Wie gesagt, wir wollen hier die Chance auch für diese Leute bieten. Deswegen wünschen wir uns diese Bestattungsart und vor allem diese Grabart auf unserem Friedhof. Ob und wann auf unserem Friedhof die erste Reerdigung vorgenommen werden kann, beziehungsweise wir die erste Erde einer Reerdigung beisetzen dürfen, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das Bestattungsgesetz steht aus meiner und auch aus Sicht der Betreiber oder der Entwickler dem nicht entgegen. Allerdings bedarf es einer gründlichen Aufklärungsarbeit und einem starken Signal. Einem Signal, dass diese Bestattungsart tatsächlich gewollt ist und dieses Signal können Sie heute hier setzen, indem Sie in dieser Sitzung unsere Satzung beschließen und damit unserem Wunsch nach Reerdigung zum Ausdruck bringen. Ein weiterer Punkt, den ich nicht unbedingt in den Vordergrund stellen wollte, der aber dennoch nicht unerwähnt bleiben soll, ist die Umweltverträglichkeit einer Reerdigung im Vergleich zur Feuerbestattung, bei der rund eine Tonne CO2 freigesetzt wird, ist die Reerdigung klimaneutral. Vielen Dank. Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.
Danke, Herr Könnecke. Herr Gürth, bitte.
Ich bin, wie alle wissen, nicht von Haus aus Jurist, aber die Einschätzung, die man mir mitgegeben hat, zum Bestattungsrecht sagen, dass diese Form der Bestattung nach geltendem Recht, Bestattungsgesetz des Landes, nicht zulässig sei. Das wäre nochmal eine Frage, die müsste man klären. Dessen ungeachtet könnte man eine Satzung machen, falls etwas erlaubt wird in Zukunft, soll das bei uns stattfinden. Das wäre ja quasi eine solche Initiative, wie sie hier vorliegt. Das muss der Stadtrat dann politisch entscheiden. Mir ist aber etwas aufgefallen bei der Satzung im Entwurf, leider auch erst sehr spät. Ich fange mal mit dem Paragraphen 10 an. Sie haben ja einen Mindestabstand bei den Erdbestattungen, bei den Gräbern von 50 Zentimetern, sodass man auch Grabstelle für Grabstelle voneinander trennen kann. Nicht, dass der ungeliebte Nachbar, mit dem man sich 20 Jahre gestritten hat, sozusagen nach dem Dahinscheiden quasi mit seinem Hintern in meinem Grab liegt. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen. Ja. Also ist sozusagen auch aus vielen, vielen anderen Gründen klar, Grabstellen sind voneinander getrennt und da sind mindestens 50 Zentimeter Abstand. Beim Reerdigungsgrab ist das explizit ausgenommen. Und das Zweite, das betrifft den Paragraph 9, Särge, Urnen etc. Da haben wir ja aus gutem Grund auch bestimmte Höchstmaße festgeschrieben, um das Ganze auch handeln zu können und ungewollte Überschreitungen und Formen der Beerdigung hier zu unterbinden. Es ist vielleicht keine schlechte Idee. Wir trainieren das mal so wie im Europaparlament. Da hat man maximal 2 Minuten, dann ist das Mikro aus. Gut, ich werde mal üben. Jedenfalls Paragraph 9 Absatz 3, der jetzt neu ist, wird jegliches Limit rausgenommen. Also insofern könnte man, um das mal zu überspitzen, könnte man da ein 50-Geschosser Hochhaus hinsetzen, wo dann die ganzen Konkons 100 Meter in die Höhe gestapelt werden. Man muss ja immer mal auch abstrahieren, was ist möglich und was dann nicht mehr. Die Höchstmaße der Außenlängen der Kokons dürfen hierbei die Höchstmaße nach Absatz 2 überschreiten und so weiter und so fort. Und in Absatz 2 sind ja die sonstigen Limits bei den anderen Bestattungen drin. Warum gibt es nicht hier ein wenigstens ein Limit, dass man maximal in dieser Höhe, maximal in dieser Breite?
Kann ich gern was zu antworten. Also vielleicht gleich bei dem Paragraph 9, dieser Absatz 3. Also man kann es vielleicht schlecht vergleichen. Das eine regelt natürlich die Größe von Särge und die Größe von Särge wiederum bestimmt dann eben auch am Ende die Größe dieser Grabstelle. Das andere ist ein oberirdischer Kokon, in dem praktisch diese Reerdigung, also diese Transformation in Erde durchgeführt wird. Die wird weder beigesetzt noch irgendwas, sondern in einem Mausoleum steht die und die Größe ist letztendlich auch davon abhängig, was der Anbieter am Ende dafür einen Kokon verwendet. Es wird vielleicht sogar andere Anbieter noch geben, die auch Reerdigung anbieten, die vielleicht andere Größen haben. Das, finde ich, müssen wir auch gar nicht regeln, weil die letztendlich in einem Objekt stehen und das Objekt letztlich über eine Baugenehmigung errichtet wird und die schon allein deshalb nicht unermesslich groß sein wird, weil sie ja zum Ort passen muss. Das heißt also, diesen Kokon zu größen, zu bestimmen oder zu beschneiden, würde ja auch in die technische Umsetzung einer Reerdigung eingreifen. Denn das letztendlich betreiben ja nicht wir, sondern eine Firma, jemand, der das eben anbietet, der das technisch ausgereift letztendlich zertifizieren lässt. Und damit ist es eigentlich unrelevant, wie groß jetzt so ein Kokon ist. Und darum wollten wir da auch gar nicht eine Zahl reinschreiben, die am Ende sowieso nicht zu halten ist, weil wir in den technischen Prozess nicht eingreifen wollen.
Danke, Herr Könicke. Herr Gürt, bitte.
Naja, aber man hat sich ja beschäftigt mit diesem Verfahren, mit der Technologie, die dahinter steht, beim Kompostieren von Menschen. Das ist es ja im Wesentlichen, mit Hilfe eines Kokons. Und da hat man bei den Musteranlagen oder den Prospekten, die ja da vorgestellt wurden, hat man ja auch technische Maße. Ja, man muss ja das Verfahren beherrschen. Da wäre es mir schon recht, dass man da auch im Höchstmaß bestimmt.
Könnte man sicher machen, aber ich teile, kann einfach Ihre Befürchtung nicht teilen, dass da vielleicht irgendwas ganz Großes bei rauskommt, weil das aus meiner Sicht für niemanden interessant ist, sondern letztendlich sind das technische Anlagen, die eben entsprechend diese Transformation in Erde umsetzen und die, wie groß die sind, hängt einfach von dem Prozess ab, der da umgesetzt wird. Jetzt eine Größe hinzuschreiben, wir begrenzen das auf 3 Meter mal 2 Meter, wäre höchstwahrscheinlich machbar, aber ich habe einfach gar nicht, kann Ihre Meinung da einfach nicht teilen, dass das hier aus dem Ruder laufen kann an der Stelle, muss ich Ihnen wirklich sagen.
Danke, ja. Herr Könnecke.
Und das Zweite ist Paragraph 10 mit dieser Trennung. Jetzt ist es so, dass bei Erdbestattungen natürlich viel tiefere Gruften, so nennen wir das, ausgehoben werden müssen, damit eben der Sarg beigesetzt werden kann, noch eine entsprechende Deckung da ist. Bei Beerdigungsgräbern, die sind deutlich flacher, da muss also nicht 2 Meter tief ausgehoben werden. Die werden natürlich dann anschließend auch mit Mutterboden abgedeckt. Das heißt, das ist dieser Sicherheitsfaktor, dieser Abstand braucht nicht eingehalten werden, wobei unser Konzept auf unserem Friedhof ganz klar vorsieht, wir wollen einen Erinnerungswald entstehen lassen und allein schon die Tatsache, dass ein Baum auf diesem Grab stehen soll, bedarf, dass die Gräber Abstände haben, ja, mehrere Meter sogar voneinander, dass ganz einfach die Bäume auch groß werden können, wenn sie dann auf den Gräbern bleiben. Das heißt also, die Befürchtung, die Sie da vielleicht haben, dass da alle 50 Zentimeter dann ein Grab ist, die wird es zumindest auf unserem Friedhof nicht geben. Wie andere das umsetzen, wird man sehen. Wir auf unserem Friedhof wollen das in einem Erinnerungswald regeln und damit sind Abstände, größere Abstände vorgegeben. Man hätte es dann vielleicht hier nicht unbedingt reinschreiben müssen, aber es ist für unser Konzept zumindest nicht wichtig.
Danke. Herr Ammer, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Herr Könnecke, prinzipiell stehe ich dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Ich denke, das kann auch eine Chance sein für uns, hier ein solches Start-up in Aschersleben anzusiedeln. Dennoch habe ich auch eine Frage in die rechtliche Sicht. Wir haben ja als Stadtrat auch die Mensch-Tier-Bestattung genehmigt und dem zugestimmt. Mein Kenntnisstand ist, dass auch dieses nicht im Bestattungsgesetz Sachsen-Anhalt geregelt ist. Könnte es hier ein gangbarer Weg sein, auch hier über eine Ausnahmegenehmigung etwas zu erwirken?
Naja, es stimmt. Also die Mensch-Tier-Bestattung findet man auch nicht im Bestattungsgesetz. Und hier wurde auch eine Lösung gefunden. Wir haben bei der Reerdigung ja eigentlich das Problem, dass unser Bestattungsgesetz bestimmte Aussagen trifft. Das heißt, es muss also ein Sarg oder eine Urne beigesetzt werden. Jetzt sagt der Anbieter einer Reerdigung, also dieser Kokon ist ja der Sarg. Es ist ein sargähnlicher Behälter. Und das andere ist, es kann nur ein Körper oder Asche beigesetzt werden und auch die Erde, also die transformierte Erde, ist ja dann letztendlich der Körper des Verstorbenen. Also insofern sind die sehr optimistisch, dass es sogar in unser Bestattungsgesetz passt. Natürlich muss man jetzt Gespräche führen und für die, die das anbieten wollen, wäre das ein ganz wichtiges Signal, dass natürlich auch die Politik und das Ministerium in Magdeburg eben sieht, jawohl, da gibt es auch tatsächlich Bedarf. Wir können das nicht ewig von uns herschieben, sondern das wäre schon gut, wenn das behandelt werden würde. Und nichtsdestotrotz hat sich auch steht im Koalitionsvertrag die Anpassung des Bestattungsgesetzes. Da ging es zwar um andere Punkte, also so oder so hat die Regierung sich das vorgenommen, sich mit zu beschäftigen und könnte ja auch im Nachgang das reinschreiben. Eine Ausnahme sieht es so nicht vor, unser Bestattungsgesetz. Aber wir glauben, dass es eigentlich auch in den Wortlauf des Bestattungsgesetzes passt. Es gibt einfach manchmal neue Entwicklungen, die man, als man dieses Gesetz gefasst hat, nicht wusste. Und man muss es jetzt einfach nur in die heutige Zeit übertragen. Und ich bin der Meinung, das lässt sich hier mit Reerdigung durchaus machen.
Danke, Herr Könnecke. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, die in der Anlage 1 beigefügte Friedhofssatzung der Stadt Aschersleben. Wer dem zustimmen kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Dann bei einigen Stimmenthaltungen und 2 Gegenstimmen ist der Beschluss angenommen. 3 Gegenstimmen. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 12. Herr Könnecke, Sie dürfen noch mal.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bei dieser Beschlussvorlage geht es um die Gebühren. Die Gebühren eben für diese Grabart, die jetzt neu in der Satzung ist. Und das ist die logische Konsequenz, dass wenn man eine eine Grabart in die Satzung aufnimmt, die natürlich eben auch eine Gebühr bekommen muss. Wir haben diese Gebühr angelehnt an die Kalkulation des letzten Jahres durchführen lassen, auch wieder mit Unterstützung des Büros Alevo. Und die Ihnen vorliegenden Gebühren sind eben, dass man für einen Reerdigungsgrab für eine Nutzungsdauer von 15 Jahren zukünftig 1.224 Euro an Gebühr zahlen muss, und entsprechend gibt es eine Verlängerungsgebühr, denn das ist eine Grabart, die man durchaus auch verlängern kann, die nicht nach 15 Jahren automatisch beräumt werden muss. Und der nächste Punkt, der ist unter sonstigen Leistungen, da geht es eben um die Bäume. Wir wollen den Hinterbliebenen zwei Möglichkeiten anbieten, einmal einen kleinen Baum zu pflanzen, der eben innerhalb von 5 Jahren auch mitgenommen werden kann, der also wieder von dieser Grabstelle dann auf eine Stelle privat, vielleicht im Garten oder am Haus, umgepflanzt werden kann. Oder man wählt einen größeren Baum, der dann hier 499,40 € kostet. Der würde aber dann eben auf der Grabstelle stehen bleiben, weil man so einen größeren Baum eben nach 5 Jahren nicht mehr umpflanzen kann und die Gefahr besteht, dass er da eingeht. Also diese beiden Varianten wollen wir anbieten, unabhängig davon auch mehrere Baumarten innerhalb dieser Kategorie, sodass die Auswahlmöglichkeit doch recht groß ist. Vielen Dank.
Danke, Herr Könnecke. Herr Metzing, bitte.
Im Finanzausschuss wurde die Frage gestellt, ob denn Reerdigung auch auf den Ortsteilfriedhöfen möglich ist. Und der Anbieter, der das dann durchführt, hat gesagt, ja klar, das ist kein Problem, das zu machen. Wie sind da die Planungen soweit? Also soll es jetzt nur auf dem Friedhof Schmidtmannstraße sein oder müssten wir dann nicht auch die anderen Gebühren anpassen auf den Ortsteilfriedhöfen?
Ja, wir haben erstmal nur im ersten Schritt diesen jetzt hier gemacht, aber nichtsdestotrotz, diese Reerdigungsgräber passen auch sehr gut auf Ortsteilfriedhöfe, müssen wir einfach sagen. Wir haben ja recht große Friedhöfe, also für unseren Bedarf eigentlich viel zu große Friedhöfe, und seit vielen Jahren reden wir ja schon drüber, was kann man mit den Überhangflächen machen. Da sind die unterschiedlichsten Ideen ja manche auch schon in der Umsetzung, aber eben diese mit Bäumen zu bepflanzen und dann eben so ein Reerdigungsgrab dort zu haben, würde da wunderbar hinpassen und würde eben auch helfen, diese Flächen zu belegen. Und insofern könnte ich mir das vorstellen, wenn wir das hier zum Laufen bringen, dass wir das dann auch auf die Ortsteile übertragen und dafür dann entsprechende Gebühren kalkulieren und auch die Satzung ändern.
Danke, Herr Könnecke. Wir kommen dann zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, die in der Anlage 1 beigefügte Satzung zur ersten Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Friedhofs Schmidtmannstraße der Stadt Aschersleben. Wer dem zustimmen kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimme, Enthaltung? Bei einer Gegenstimme und 2 Gegenstimmen und mehreren Enthaltungen ist der Antrag angenommen worden, der Beschlussvorschlag.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Könnecke.
Ja, ich bedanke mich auch.
So, wir kommen jetzt zur Einwohnerfragestunde. Gibt es Einwohner? Herr Spitzer, Sie wollen eine Frage stellen. Das ist sehr nett. Ja, da müssten Sie vielleicht hier runterkommen. Herr Spitze, ich begrüße Sie. Ja. Sie haben eine Frage. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es ein Zeitlimit diesbezüglich gibt von 5 Minuten.
Ja. Ja?
Gut. Danke.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Stadtratsvorsitzende, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, ich habe eine Frage, die nicht öffentlichen Charakter hat und daher die Frage, ob Sie möglicherweise die Nicht-Öffentlichkeit herstellen wollen oder ich meine Frage im nicht öffentlichen Teil der Sitzung stellen kann.
Ja. Herr Schneider, wie sieht es aus? Wie können wir jetzt mit dieser Anfrage hier verfahren?
Die Einwohnerfragestunde ist ein Bedarf für Anfragen, die Allgemeinheit berühren und nicht die Öffentlichkeit.
Ja, die Allgemeinheit berühren. Das geht nicht. Wir können also nicht die Nichtöffentlichkeit hier herstellen jetzt.
Das heißt, die Frage im nicht öffentlichen Teil dann zu stellen, geht das?
Nein, Sie können höchstens die Frage jetzt stellen oder schriftlich stellen und Sie kriegen schriftlich eine Antwort.
Gut, dann würde ich auf die letztere Variante zugreifen und die Frage in einem verschlossenen Umschlag hier verteilen jetzt. Dann wäre das die Möglichkeit, die Sie vorschlagen.
Ja.
Damit wäre die Nichtöffentlichkeit meines Anliegens gewährleistet.
Ja,
ist gut, in Ordnung. Dann vielen Dank dafür.
Ja, bitte. So, wir können dann mit dem Tagesordnungspunkt 13 fortfahren, Ausbaubeschluss für den Neubau der Straßenbeleuchtungsanlage in Ortsteil Schackstedt. Frau Rippig, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, es ist mal wieder so, dass eine Straßenbeleuchtung erneuert werden muss, weil die Masten, an der sie bisher hängen, ausgetauscht werden sollen durch die entsprechenden Netzbetreiber, in dem Fall die Mitnetz. Es geht um die zwei Straßen Trift und in der Grube im Ortsteil Schackstedt. Wir möchten also gerne die Gelegenheit nutzen, wenn die ihre Leitung in die Erde bringen, diese Baugrube mitzunutzen und relativ preiswert unsere Straßenbeleuchtung umzurüsten, ohne die Straße ein zweites Mal aufreißen zu müssen. Und deshalb liegt Ihnen jetzt dieser Ausbaubeschluss vor. Es geht also um Kosten von etwa 30.000 Euro nach heutigem Kenntnisstand. Und es geht um die Straße Trift auf einer Länge von 230 Meter mit 7 neuen Leuchten. Und die Straße in der Grube auf 180 Meter sollen 4 neue Leuchten gesetzt werden. Einnahmen können wir dieser Ausgabe im Moment nicht mehr entgegensetzen, weil es diese wiederkehrenden Beiträge nicht gibt durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nach Gesetz des Landes. Es soll zwar theoretisch diesen Mehrbelastungsausgleich der Kommunen geben ab dem Jahr 2022, das ist aber eine Pauschale, die sich nach Einwohnerschlüssel richtet, die wir jetzt nicht unbedingt einer konkreten Maßnahme zuordnen können. Deshalb ist es so, dass wir am Ende von den vollen Kosten in Höhe von 30.000 Euro ausgehen müssen. Wir bitten Sie um Zustimmung, weil wir es dennoch für wichtig und sinnvoll erachten, diese Straßenbeleuchtung nicht wegfallen zu lassen und gleichzeitig die Chance zur Umrüstung auf moderne LED-Leuchten nutzen zu können.
Danke, Frau Rippig. Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, die Straßenbeleuchtungsanlagen in den Straßen Trift und in der Grube der Ortschaft Schackstedt werden erneuert. Wer dem zustimmen kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist einstimmig. Vielen Dank. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 14, überplanmäßige Aufwendung, Auszahlung für den Bereich der Kindertagesstätten. Herr Schütze, bitte.
Frau Vorsitzende, vielen Dank. Sehr geehrte Stadträte, es geht um den Mehrbedarf im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Das sind 373.000 Euro in diesem Jahr. Im letzten Jahr gab es schon eine ähnliche Vorlage, da war der Betrag noch etwas geringer. Ich hatte in den Ausschüssen erläutert, wie die Berechnungsmethode ist, hier nur in aller Kürze. Der Landkreis stellt sogenannte Pro-Platz-Kosten fest und diese Pro-Platz-Kosten sind dann mit der Kinderzahl multipliziert der Betrag, der den einzelnen Kindertageseinrichtungen freier Trägerschaft zufließt. Es ist seit Jahren schon das Verfahren, dass natürlich erst zum Beginn des aktuellen Jahres dann diese Ergebnisse feststehen, weswegen wir also zum Zeitpunkt der Planung, was ja ein Vierteljahr vorher liegt, die Beträge noch nicht kennen. Der Mehrbedarf ist festgestellt. In den Ausschüssen ist der Vorlage zugestimmt worden und ich bitte auch Sie um Zustimmung.
Danke, Herr Schütze. Fragen? Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Stadtrat beschließt, die überplanmäßige Aufwendung, Auszahlung für die Defizitausgleiche der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft in Höhe von 373.489 Euro und 10 Cent. Wer dem zustimmen kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmen Enthaltungen? Dann ist das einstimmig. Danke, Herr Schütze. Der nächste Tagesordnungspunkt ist die Stellungnahme der Stadt zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung. Herr Schütze, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Und die Frau Vorsitzende natürlich. Und hier speziell der mittelfristigen Schulentwicklungsplanung. Letztmalig wurde ein Schulentwicklungsplan mittelfristig für den Zeitraum 2013-14 bis 18-19 fortgeschrieben. Dazwischen gab es jährliche Fortschreibungen. Inhaltlich geht es darum, dem Planungsentwurf des Landkreises zum Schulentwicklungsplan zuzustimmen. Dieser sieht für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Aschersleben keine Änderungen vor und deswegen schlagen wir Ihnen vor, dem Schulentwicklungsplan zuzustimmen. Gleichwohl will ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sicherlich auch in der Berechnungsmethodik teilweise liegt, dass der Landkreis prognostiziert, dass mit Beginn des Schuljahres 22/23 im Stephaneum eben nicht die erforderlichen 75 Schüler für die Bildung der gymnasialen Oberstufe zur Verfügung stehen. Das sind aktuell, in diesem Plan steht ja noch 68, sind wohl jetzt schon über 70. Wir müssen deswegen einen Ausnahmeantrag stellen, der aus meiner Sicht mehr oder weniger formellen Charakter hat, weil wir nachweisen können, dass in den folgenden Schuljahren ausreichend Schüler vorhanden sind. Dieser Antrag ist im Mai zu stellen. Wir würden Sie aber bitten, auch hier gleich uns zuzustimmen, dass der Antrag dann gestellt werden kann. Selbstverständlich wird der Bildungsausschuss von mir zu gegebener Zeit informiert. Ich will noch eins erwähnen. Herr Metzing hatte im Finanzausschuss nach den übrigen Schulen in der Stadt gefragt, weil der Planungsentwurf sich nur auf die Schulen bezieht, die wir in Trägerschaft haben. Und ich habe damals meine eigene Meinung kundgetan, habe aber die Zwischenzeit genutzt, mich mit dem Landkreis nochmal zu verständigen. Und es ist so, wie ich es gesagt habe, es gibt für keine Schule in der Stadt Aschersleben eine Bestandsgefährdung. Einschließlich auch der Schulen in freier Trägerschaft, die in den Plänen nur darzustellen sind. Ich bitte Sie um Zustimmung.
Danke, Herr Schütze. Herr Gürt, bitte.
Ich habe nur eine Verständnisfrage. Habe ich das jetzt richtig der Vorlage entnommen, dass man im Prinzip hinsichtlich der Schulen und der Schulentwicklungsplanung lediglich bei einer Schule ein bisschen Sorge haben müssen, das wäre das Stephaneum für das Schuljahr 2022-23. Da prognostiziert der Landkreis in der Qualifikationsphase, also Klassenstufe 11 dann, das Unterschreiten der Mindestjahrgangsstärke. Und ich frage, wie weit sind denn jetzt unsere Maßnahmeplanungen und die der Schulen? Wir sind ja ein kleines Mittelzentrum, noch nicht mal 30.000 Einwohner mit allen Ortsteilen und haben jetzt drei Schulen, die dann auch bis zum Abitur führen könnten. Ja, das ist natürlich ein dolles, großes Angebot für so eine kleine Stadt. Insofern muss man ja bei der Schulentwicklungsplanung auch gucken, was kann man lenken durch bestimmte Attraktionen, wie auch immer, noch beitragen, dass die Unterschreitung nur einmalig ist. Gibt es da Pläne?
Also zunächst, so wie Sie es gesagt haben, ist es völlig korrekt. Es hat auch der Landkreis in seiner standortbezogenen Begründung mitgeteilt. Die könnte ich jetzt zitieren, aber sie ist der Vorlage beigefügt. Ansonsten ist es so, dass wir erfreulicherweise in allen Schulen der Stadt Aschersleben steigende Schülerzahlen haben. Das wird jetzt in den nächsten Jahren wieder etwas abflachen, berührt aber den mittelfristigen Planungszeitraum nicht. Geburtenzahlen gehen etwas zurück, gefährdet aber die Standorte nicht. Und ich unterstelle mal, dass Ihre Frage auf die weiterführenden Schulen abzielte, Albert Schweitzer, Adam Olearis Schule und Stephaneum. Wie gesagt, der Landkreis sieht hier keine Gefährdung. Es geht ja insbesondere um die Schule Albert Schweitzer und um das Stephaneum, weil die Schulen in freier Trägerschaft im Plan nur darzustellen sind. Was ich dazu sagen muss, ist, dass die Adam-Olearius-Schule etwa zwei Drittel ihrer Schüler nicht aus Aschersleben zieht, sondern aus dem Kreis Mansfeld-Südharz, auch aus dem Harzkreis. Ich habe das neulich mal nachgemessen, der Schulbezirk oder der Einzugsbereich des Der Adam-Olearischule hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von 70 Kilometern von Sangerhausen bis nach Wolmirsleben und von Quedlinburg bis nach Bernburg, das sind etwa 50 Kilometer. Das sorgt a. für eine hohe Schülerzahl und b. für eine zumindest über den mittelfristigen Zeitraum nicht eintretende Bestandsgefährdung. Was für die Zeit danach ist, das ist mit den Prognosen der Zukunft, das muss man dann sehen in 5 Jahren. Und vielleicht noch eine Information dazu, die aber, also im Moment, ich weiß, dass im Moment im Land die aktuelle Verordnung zur Schulentwicklungsplanung überarbeitet wird und man ist wohl auch dabei, die Schülerzahl für die gymnasiale Oberstufe wieder abzusenken. Sie war vor dieser Schulentwicklungsplanungsverordnung bei 50, ist jetzt auf 75 gestiegen und soll dann wieder 50. Und damit würde eine Bestandsgefährdung noch weniger in Betracht kommen.
Ich hoffe, danke, Herr Schütze. So, wer dieser Vorlage zustimmen kann, zum Beschlussvorschlag. Erstens, die Stadt Aschersleben erklärt ihr Einvernehmen mit dem Entwurf der Schulentwicklungsplanung 2022-23 bis 2026-27. Zweitens, der Oberbürgermeister wird ermächtigt, innerhalb des unter 1 genannten Planungszeitraums erforderlich werdende Ausnahmeanträge zur Bestandssicherung der jeweils betroffenen Schule zu stellen. Wer dem zustimmen kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Das ist einstimmig. Danke, Herr Schützer. Wir kommen zu den Anträgen. Der erste Antrag WIDAP zur Aufstellung des Flächennutzungsplans. Herr Ammer, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Nur eine ganz kurze Erläuterung im Zusammenhang mit dem Antrag der Ortschaft Westdorf. Als es um die Wohnbebauung ging, haben wir uns auch mit dem Flächennutzungsplan beschäftigt. Dabei ist aufgefallen, dass der gültige Flächennutzungsplan von 2007 ist und sich lediglich auf die Kernstadt und die Ortsteile Winningen, Kleinschierstedt und Witzleben bezieht und somit nicht mehr den aktuellen räumlichen Geltungsbereich entspricht. Von daher beantragen wir die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes für das gesamte Gemeindegebiet. Und in diesem Zusammenhang würde ich noch einen kurzen Hinweis geben wollen. Und zwar würde ich mich gern auf den aktuellen Koalitionsvertrag des Landes Sachsen-Anhalts beziehen von 21 bis 26. Da ist auf Seite 119 nachzulesen, ich zitiere: Mit einem neuen Förderprogramm wollen wir finanzschwache Kommunen im ländlichen Raum dabei unterstützen, Flächennutzungspläne aufzustellen. Wir wollen damit im Bereich der kommunalen Raumplanung neue Gestaltungsoptionen eröffnen. Also hier vielleicht auch der Hinweis an die Verwaltung, sich da mit dem Land auch nochmal in Verbindung zu setzen. Und wir beantragen, dass der Antrag in den Stadtentwicklungsausschuss verwiesen wird.
Danke, Herr Ammer. Wer damit einverstanden ist, dass dieser Antrag in den Stadtentwicklungsausschuss überwiesen wird, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist einstimmig. Wir kommen zum zweiten Antrag der Ortschaft Winningen. Herr Dr. Pich, bitte.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Da brauche ich gar nichts mehr viel zu sagen. Das habe ich ja letztens schon bei Anfragen und Anregungen, Herr Oberbürgermeister, Sie erinnern sich bestimmt, eingebracht. 13. Jetzt kommt, jetzt gut aufpassen. Am 13.10. eingebracht. Am 1.12. steht es auf der Tagesordnung. Und am 10.11. habe ich schon die Antwort gehabt. Das ist meine Geschwindigkeit, das ist Warp-Geschwindigkeit. Am 10.11. habe ich die Antwort gehabt, und zwar von Herrn Senzer, der genau diese Stellungnahme uns geschickt hat, und die ist mit einem Brief vom Mai schon, hätte man den Brief gekannt, hätte ich die Anfrage gar nicht gestellt, aber der Ortschaftsrat hatte mich ja beauftragt, praktisch genau das, was wir hier in diesem Antrag, worum wir bitten, ist praktisch umgesetzt worden. Das freut mich natürlich, deswegen, um jetzt nicht mehr Arbeit zu machen, als notwendig ist, würde ich den Antrag gar nicht weiterleiten wollen, sondern ich würde einfach sagen, okay, erledigt, vielen, vielen Dank, dass das so schnell geht. Wahrscheinlich zu Weihnachten. Dankeschön.
Danke, Herr Dr. Pich. Dann brauchen wir jetzt nicht abstimmen. Ne? Gut, dann wird er zurückgezogen und wir kommen zum nächsten Antrag. Ja, ist richtig. Ja, das haben wir zu Protokoll gegeben. Der letzte Antrag von der Ortschaft Westdorf. Herr Quitschalla, bitte.
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Stadträte, auch ich will mich kurz fassen. Die Ortschaft Westdorf stellt den Antrag, dass sich die Stadt Aschersleben dafür einsetzt, den Naturpark Harz, Sachsen-Anhalt, in Klammern Mansfelder Land, um das Gebiet des Einetals und seines Umlandes zwischen den Orten Welbsleben und Westdorf und der Kernstadt Aschersleben einsetzt. Wir haben damit eigentlich einen Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2012 nochmal aufgenommen, wo das schon mal aktuell war. Warum nicht weiter folgt, weiß ich nicht. Entzieht sich unserer Kenntnis, ist aber jetzt auch nicht wichtig. Wir stellen uns vor, dass also diese Erweiterung des Naturparkes an das Mansfelder Land anschließend bis in die Stadt Aschersleben hinein, also einschließlich Zoo, Burgberg und die Gärten der Lager umfasst. Ich bitte deshalb, dass dieser Antrag in die entsprechenden Ausschüsse verwiesen wird und wohlwollend dort beraten wird. Dankeschön.
Danke, Herr Quitschalla. Und ich würde sagen, der wird in den Stadtentwicklungsausschuss überwiesen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 17, Anfragen und Anregungen im öffentlichen Teil. Frau Klimt.
Meine Anfrage richtet sich sozusagen an Herrn Michelmann mit seiner ersten Information, weil ich weiß, dass es wirklich schwierig ist, in der Tischlerei Termine zu bekommen. Wenn ab 20. das im Ballhaus ist, gibt es da jetzt schon die Möglichkeit, irgendwo vorher sich da einen Termin zu holen oder wer wäre da der Ansprechpartner? Ich glaube, das wäre. Und was mir ganz wichtig ist, das dann auch wirklich ab morgen transparent zu machen für die Bevölkerung. Ja. Das ist so ganz wichtig, weil es warten wirklich ganz viele.
Danke, Frau Klimt. Herr Metzing, bitte.
Ich würde um Informationen bitten zu einem Beschluss des Stadtrates vom 27.11.2019, da haben wir ja beschlossen, dass wir einen Behördenmelder zum 31.12.2021 einrichten wollen. Da soll er also an den Start gehen, ist ja bald. Und ich wüsste gerne, wie der aktuelle Sachstand ist.
Danke, Herr Metzing. Frau Horn, bitte.
Ja, hallöchen. Ich habe eine Frage zu der Demo, die hier stattgefunden hat. Ob die angemeldet war, ist meine Frage. Denn wie ich das jetzt mitbekommen habe, soll das ja jetzt jede Woche passieren. Ist es dann, wenn sie diesmal angemeldet war, dann schon im Vorhinein für jede Woche angemeldet? Und was mich so ein bisschen verwundert, die Polizei war ja da vor Ort und da wurden ja überhaupt gar keine Abstandshygieneregeln irgendwas eingehalten. Also bei Fridays for Future und so, da sind sie aber strenger gewesen. Ja, das interessiert mich mal.
Danke, Frau Horn. Herr Rother, bitte.
Danke. Wir reden hier oft über bürgerliches Engagement, ehrenamtliches Engagement. Dr. Pich macht das auch immer sehr gerne von seinen Winningern. Ich denke, davon leben wir auch. Ich hatte jetzt in der Zeitung einen Artikel gelesen, wo ein Bürger aus Drohndorf auch Bäume schneiden wollte, was ihm dann versagt blieb. Er wollte Bäume an der Allee schneiden, steht hier drin. Man vermutet, es geht um Versicherungsschutzfragen, dass es abgelehnt wurde. Da würde ich auch gerne wissen, wie weit die Verwaltung dann ist, ob man da nicht das Engagement auch annehmen kann.
Danke, Herr Rother.
Wenn es keine weiteren Anfragen gibt, Herr Rosser, bitte.
Anhängig der ersten Frage, ich hätte eine Nachfrage zum Impfstoff. Man hört ja immer wieder, dass der Impfstoff knapp wird, haben wir genügend Impfstoff bei uns jetzt im Impfzentrum vorhanden? Oder haben wir da auch Probleme?
Danke, Herr Rosser. Herr Oberbürgermeister? So, Herr Oberbürgermeister, bitte.
So, als erstes, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, zu der Anfrage von Frau Klimt. Also wir haben gestern Abend, war mitten während der Aufsichtsratssitzung optimal, ich glaube gegen 19 Uhr, die Informationen vom Landkreis bekommen, dass wir das Ballhaus jetzt wieder als Impfstation betreiben dürfen. Wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf, ich finde, das ist eines der schwerwiegendsten Fehler der Politik, diese Anweisung erteilt zu haben und auch brutal durchgesetzt zu haben, die Impfzentren zu schließen. Wir haben in Aschersleben da zumindest so weit gegensteuern können, dass wir die alte Tischlerei vorgesehen hatten und sobald das wieder möglich war, zunächst mal mit einem mobilen Impfteam da auch mit dem Impfen zu beginnen. Und wie zu erwarten, wenn man praktisch 8 Wochen unnütze Pause einlegen musste, ist natürlich die Nachfrage höher, als wenn der Prozess kontinuierlich verlaufen wäre. Von daher freuen wir uns, dass jetzt auch der Landkreis das so sieht und offenbar auch die Landesregierung, dass wir da eine Beschleunigung brauchen, was die Impfung anbelangt und dass wir am 20.12. da das Ballhaus auch wieder unter eigener Regie als Impfstation, Impfzentrum, Impfpunkt oder welche Benennungen da auch immer noch gewählt werden jetzt, betreiben können. Von daher ging es also nicht schneller von gestern bis heute, als Sie zu informieren. Und wir werden natürlich auch die Öffentlichkeit entsprechend informieren. Und vielleicht noch in dem Zusammenhang, wir haben ja schon jetzt, wenn ich was Falsches sage, Frau Dr. Minkler, dann müssen Sie mich bitte korrigieren, wir haben ja schon jetzt, glaube ich, umgestellt sozusagen von den Ad-Hoc-Impfungen auf Anmeldungen, weil das natürlich vom Ablauf her besser ist. Und die gleiche Nummer, unter der man sich in der alten Tischlerei anmelden kann, kann man sich also auch fürs Ballhaus anmelden. Ja. So, dann die Frage von Herrn Metzing. Der Behördenmelder ist immer, wie es so schön heißt, in Arbeit. Und zwar wird das im Zusammenhang mit der neuen Homepage, mit dem neuen Internetauftritt der Stadt Aschersleben dann auch entsprechend der Öffentlichkeit präsentiert. Dann zu der Frage von Frau Horn. Also diese Veranstaltung ist bei uns als eine Art stille Veranstaltung sozusagen bekannt geworden. Anmelden will ich jetzt gar nicht sagen. Die Demonstration, die anschließend stattgefunden hat, die war nicht angemeldet. Also wir sind noch nicht Versammlungsbehörde, ich will nur sagen, die waren nicht angemeldet. Das müssen diejenigen, die dann meinen, sich auf den Rechtsstaat zu berufen, auch wissen. Und ich hoffe, dass beim nächsten Mal die Versammlungsbehörden Ihnen das auch klar machen, dass auch für diejenigen sozusagen die rechtsstaatlichen Prinzipien gelten. Im Übrigen bitte ich die Aschers selber genauer hinzuschauen, wem Sie da gerade hinterherlaufen. Dann zur Frage von Herrn Rother wegen der Beschneidung da in Drohndorf der Bäume. Herr Ammer hat es mir leicht gemacht, hat gesagt, wenn das eine Allee ist, dann sagt der Landkreis, ist zuständig. Das müssen wir aber intern klären. Also ich kann jetzt ad hoc nicht beantworten, die Frage. Bekommen Sie also eine schriftliche Antwort. Und zu der Frage von Herrn Rosser. Da hoffe ich nur, dass die Aussage auch wirklich für die Zukunft zutrifft, dass die Impfstoffe ausreichend vorhanden sind. Weil es ist ja allgemein bekannt, dass wir im Sommer zu der Zeit, als wir die größte Nachfrage nach diesem Impfen hatten, 12 Wochen lang keine Erstimpfungen durchführen konnten. Und ich selbst erstaunt war, wie flach das sozusagen von der Presse gehalten wurde. Also wir wissen ja, dass wir 12 Wochen keine Erstimpfungen durchführen konnten, weil kein Impfstoff da war. Im Moment ist der Impfstoff da. Ob immer ausreichend, kann ich jetzt auf einen Millimeter nicht sagen, weil wir ja in der alten Tischlerei ja auch nur begrenzte Möglichkeiten hatten zu impfen. Also mehr als 120 bzw. 150 Leute pro Tag waren ja da kaum möglich. Im Ballhaus ist viel mehr möglich und von daher kann ich jetzt nur hoffen, dass der Impfstoff auch zur Verfügung steht, weil wir können ja selber nicht produzieren. Wir sind ja auf das angewiesen, was uns über das Land und über den Landkreis dann eben zur Verfügung gestellt wird.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Herr Metzing, bitte.
Eine kurze Nachfrage. Wann geht der neue Internetauftritt dann online?
Anfang des Jahres. Warum wir?
Herr Fuchshuber, bitte.
Ja, wir sind auf jeden Fall mit dem neuen Internetauftritt, mit der Homepage, so in den letzten Zügen. Aber nichtsdestotrotz, man muss sehr viele Sachen noch abstimmen. Und einfach nur so vom einen System auf das andere umzustellen, ist nicht so einfach. Da doch sehr viele Bürger auch das aktuelle Internet nutzen, gerade um auch sich in Sachen Corona und so weiter zu informieren. Deshalb muss natürlich da erst alles fertig sein. Aber da werde ich vielleicht auch im einen der nächsten Ausschüsse schon ganz genau was sagen können. Ich denke auch, ja, das wird am besten so sein, entweder im Finanz- und Verwaltungsausschuss, wo ich dann auch mit dabei bin und gebe dann auch die entsprechenden Informationen dazu. Und das war ja auch in dem Beschluss, den Sie vorher zitiert hatten, so bestimmt worden, dass dieses Sag's uns einfach, heißt es ja dann so allgemein, da gibt es ja dann auch das Land oder eine Institution in Halle, die dafür diese Programmierung verantwortlich zeichnet und die haben auch schon die Informationen von uns bekommen. Also es wird auf jeden Fall alles schon vorbereitet. Ja, und ich gebe dann auf jeden Fall, wenn ich genau sagen kann, wann der Start ist, dann auch die Informationen. Es werden ja keine Ausschüsse ausfallen und damit ist es ja dann auch möglich, Sie dann zeitnah zu informieren.
Danke, Herr Fuchshuber. Herr Gürt, bitte.
Ich habe eine Frage. Nach Onlinezugangsgesetz müssen ja bis Ende nächsten Jahres, haben wir gerade einen Haushalt beschlossen, dann die Voraussetzungen für elektronische Dienstleistungen geschaffen sein, sodass der Bürger beispielsweise seinen Pass verlängern kann und verschiedene andere Dienstleistungen auch. So, Bund und Länder machen die Prozesse und die Kommunen müssen dann die Dienstleistungen anbieten. Über die neue Website können solche Dienstleistungen damit eingepflegt werden? Ist das technisch sozusagen vorgerüstet?
Also der Grund, überhaupt eine neue Homepage zu machen, ist natürlich, zum einen soll ein bisschen schicker sein, aber es soll auch für den Bürger zweckmäßig sein. Und eine Vorgabe ist, weil das bisherige Programmiersystem, was der aktuellen Seite zugrunde liegt, es nicht kann, ist neu zu programmieren. Deshalb die neue Homepage, dass auch online zugangsmäßig hier das möglich ist. Aber noch stehen natürlich die Inhalte nicht. Das dauert noch eine Weile. Aber es wird dann so vorbereitet sein, dass es grundsätzlich dann mit dieser Homepage möglich ist. Deshalb auch die Neuprogrammierung.
Danke, Herr Fuchshuber.
Bitte schön.
So, ich schließe dann den öffentlichen Teil der Sitzung und wir stellen die Nichtöffentlichkeit her.